Max, wir müssen reden.
Ich wollte ja eher so mal sowas so. Live aus Berlin, nur für Sie.
Und irgendwas rauscht hier.
Wir müssen reden. Ja, du hast auch so ein bisschen so, ich weiß nicht, woher das kommt. Mitten reinsprechen. Wir mit Michi, mit Seemann, mit MS Pro und mir an der Flüstermuschel oder was könnte man jetzt Geiles irgendwie nehmen, so weißt du so.
Du solltest so einen geilen Einstieg,
ich wollte so
grundsätzlich gut, aber man sollte ihn vorher vorbereiten.
Ich wollte so einen Dieter-Thomas-Heck-Einstieg machen.
Ja, okay.
20 Uhr!
Wusstest du, dass Dieter-Thomas-Heck eigentlich ein Stotterer ist?
Ach.
Mhm. Das umso krasser
Nö.
Ist das.
Offensichtlich nicht. Dieter Thomas Heck. Das möchte ich jetzt auch in den Shownotes sehen, bitte. Bitte eintragen, genau. Dieter Thomas Heck. Ich nehme die Sendung heute, das ist die erste Sendung, die ich mit Ultraschall aufnehme.
Ultraschall?
Dem, hast du es nicht mitgekriegt hier? Ralf Stockmann?
Doch, habe ich mitgekriegt.
Der hat das total.
Ich habe es mir sogar angeguckt, obwohl das ja, ich bin ja völlig fachfremd,
ja.
Habe ich mir trotzdem angeguckt, wie der Ralf die deutsche Podcast-Landschaft revolutioniert.
Das ist, das ist tatsächlich gar nicht so weit weg davon. Das ist schon echt beeindruckend, was er da. Also, er hat, was Ralf gemacht hat, der hat so ein, es gibt so eine Aufnahmesoftware namens Reaper, mit der auch wir aufnehmen. Das ist lustigerweise, also, die hat mir mal einen Follower empfohlen und ich habe die ausprobiert und fand die total geil, weil damals, als wir mit Podcasten angefangen haben, weil, die ist in erster Linie eins und zwar billig. Also die ist wirklich, die kostet irgendwie, ich glaube, so eine Personal License, Small Business License kostet irgendwie $40 oder irgendwie sowas, was im Vergleich zu dem, was normalerweise sowas kostet, irgendwie so, wo es schnell in die Tausende geht, echt günstig ist. Und die ist aber auch unfassbar mächtig und kann wirklich so ziemlich alles, was man braucht. Und Ralf hat jetzt ein Theme dafür gemacht, also es ist so themebar, sieht halt so ein bisschen Windows-mäßig aus, standardmäßig und das zum einen sehr, sehr schön ist, zum anderen aber total auf die Bedürfnisse eines Podcasters ausgerichtet ist. Allerdings muss ich sagen, habe ich jetzt hier vergessen, den View umzuschalten. Ich war jetzt hier es gibt nämlich eine Ansicht sozusagen fürs Einrichten, weil andere Leute, wie Ralf Stockmann, die richten ihren Podcast ein, die drücken nicht einfach so auf Rekord wie ich. Dann gibt es den Rekord-Modus, da steht dann zum Beispiel...
Ralf Stockmann, du bist so ein Streber.
Aber echt? Da steht hier unten, siehst du, da steht hier unten so eine kleine, so eine Riesenuhr in der Ecke, wo man sieht, wie lange die Sendung schon läuft und dergleichen mehr.
Und oh Gott, schon 2 Minuten, wir sollten langsam aufhören.
Ja, das ist, langsam geht's aufs Ende zu. Ja, mehr Themen haben wir auch nicht, oder? Jetzt reden wir noch 2 Minuten über. und damit nehme ich jetzt gerade auf. Und das ist ein komplett neues Aufnahmegefühl, weil es sieht halt plötzlich so.
Trotzdem rauscht es in meinem Ohr und das ist unangenehm.
Das stimmt, bei mir rauscht es auch so ein bisschen. Ich habe keine Ahnung warum. Und ich möchte jetzt ehrlich gesagt.
Ich glaube, das ist der Kopfhörerverstärker, oder? Kann das sein?
Das kann durchaus sein. Da müssen wir mal. Klickt mal alle den Flatter-Button, dann können wir uns bis zum nächsten Mal vielleicht einen neuen Kopfhörerverstärker leisten.
Genau. Also.
Und ich habe ja so ein bisschen, ich hatte überlegt, ob mit neuem Equipment geliebäugelt. Und das ist auch der Grund, warum ich hier dieses Ultraschall drauf habe, weil es hat Ralf nämlich auch hier bei mir sogar persönlich eingerichtet. Und weil er nämlich da sein Mischpult mitgebracht hatte, was aber weder mit diesem uralten MacBook hier, was hier steht, mit dem wir aufnehmen, noch mit einem halbwegs, also mit dem aktuellen Retina-MacBook überhaupt nur ansatzweise zusammenspielen wollte. Und ansonsten wäre das ein total geiles Gerät gewesen, um hier dieses Mischpult vielleicht mal irgendwann abzulösen. Aber so leider nicht, muss man sagen. Ja.
Kommen wir zu den Themen, oder?
Haben wir Themen?
Ja, wir haben Themen.
Ah.
Wie war das? Facebook hat Oculus Rift okkupiert.
Stimmt.
Oder nee, das war das.
Gekauft.
Gekauft, genau, nicht okkupiert. Okkupiert war das andere mit der
Kunde, ja. Ne?
Genau.
Wollen wir darüber jetzt reden, bevor oder nachdem ich erzähle, dass ich jetzt Facebook-Angestellter bin?
Ach so, wollen wir das? Ja, machen wir erstmal die Disclaimer. Also, wir wurden jetzt von Facebook gekauft.
Zumindest zu 50%.
Genau, erzähl du doch
erstmal. Erzähl ich erstmal. Ich bin vor ungefähr 4 Wochen oder 3 Wochen, ich habe keine Ahnung, also geht alles so furchtbar schnell, hatte ich eine Mail in meiner Inbox. Hey Max, bla bla bla, wir haben dein Profil auf GitHub gesehen und wir Und wir haben gedacht, lass uns doch mal chatten. Also war wirklich, also für eine Recruiter-Mail, ich bin ja nun einiges an Recruiter-Mails gewöhnt, ist das eine der deutlich freundlicheren und netteren Varianten, wie man Leute anschreiben kann. Ich wusste zu dem Zeitpunkt, also die
wer hat dich angeschrieben?
Facebook.
Das solltest du vielleicht
genau, stimmt, sagen. Facebook ja. hat mich angeschrieben. und zwar, okay. also falls ihr Facebook, ich buchstabiere das mal, facebook.com.
Habt ihr bestimmt schon mal gehört.
Habt ihr vielleicht schon mal gehört.
Das ist so ähnlich wie Twitter.
ähnlich wie Twitter.
Aber, naja.
Und ich habe das Gefühl, die werden ganz groß rauskommen.
Meinst du das?
Ja, ja, das könnte eventuell was werden. Ich bin ja. da mal... Und ich weiß, dass die zurzeit ungefähr alles, was schon mal das die Buchstabenkombination iOS auf einen Zettel oder auf einen Bildschirm geschrieben hat, anschreibt. Also ich kenne wirklich von iOS-Entwicklern kenne ich deutlich mehr, die von Facebook in letzter Zeit angeschrieben worden sind, als die nicht angeschrieben worden sind. Das ist wirklich. Ich kenne 3 Leute, die nicht angeschrieben worden sind von dem, und ich kenne vielleicht 10, die angeschrieben worden sind.
Facebook entwickelt sich gerade zum großen iOS-Entwickler.
Die saugen gerade iOS-Entwickler aus, auch hier in Deutschland offensichtlich. Naja, und auf jeden Fall habe ich dann mit denen ein Telefonat gehabt. Und nach diesem Telefonat habe ich gedacht, ach, ich möchte es jetzt soweit, also das ist erstmal das Krasse. So, ich habe ja auch meinen Job gekündigt. Habe auch heute noch bei einer anderen Firma, ich habe in letzter Zeit diverse Arbeitsverträge unterschrieben, bei einer anderen Firma Arbeit. Und es ist so, dieser und
auch. Also Max, bei wie vielen Firmen arbeitest du jetzt?
Bei 2 jetzt erstmal. Okay. Also erstmal sozusagen.
Das reicht ja auch
erstmal. Das reicht fürs Erste. Nee, also es ist jetzt, weil das erzähle ich gleich noch alles warum. Also ich habe jetzt heute bei einer, bei der ich hier jetzt erstmal in Deutschland auf jeden Fall noch ein bisschen bin und denen auch erzählt habe, dass was da in der Luft liegt. Und was ich halt krass finde, ist so dieser komplett unterschiedliche Bewerbungsprozess, wie sowas abläuft. Das fand ich echt irre. Das fand ich, also so dieses, bei den paar deutschen Firmen, bei denen ich mich beworben habe, das kennt man, das ist man so gewohnt, da wird man, ja, kommt doch mal vorbei, schickt doch mal einen Lebenslauf, dann schickt man da mal irgendwie einen Lebenslauf hin und dann trifft man sich mal und dann plaudert man ein bisschen, und irgendwann habe ich mal gehört, dass man beim Vorstellungsgespräch immer den Kaffee ablehnen muss, was ich aber für totalen Schwachsinn halte, habe ich mir irgendwann mal sagen lassen, wenn man beim ich glaube noch zu Schulzeiten, wenn man beim Vorstellungsgespräch ist und einen Kaffee angeboten kriegt, darf man den nicht annehmen.
Man muss immer sagen, bitte mit Schuss.
Genau.
So morgens um 9. Ich brauche mal.
Ich zittere schon wieder.
Ich brauche mal so einen kleinen Stoß in den Tag, wissen genau. Sie.
Kennen Sie ja. Knick, knack. ist man halt so beim Vorstellungsgespräch, und danach kriegt man dann in der Situation, in der ich jetzt gerade bin, meistens dann irgendwie ein Angebot, und das alles so, ja, willst nicht bei uns arbeiten. Und bei denen war das halt so, aber auch bei einer anderen, auch bei der, lustigerweise bei der Firma, bei der ich jetzt noch den anderen Vertrag unterschrieben habe, ist auch eine amerikanische Firma, und ein komplett anderes Prozedere, nämlich erstmal so vorher so, also mehrere Bewerbungsgespräche. Das hatte ich vorher noch nie. Ich hatte vorher noch nie in meinem Leben mehr als ein Bewerbungsgespräch. Ich habe immer hingegangen, kleiner Plausch, Angebot, entweder ja oder nein. So. Und bei denen war das so, jetzt bei Facebook war das so, die haben mich erstmal ein Gespräch mit der Recruiterin, also mit einer Recruiterin, die so ungefähr eine Dreiviertelstunde lang erstmal so allgemeines Blabla, könntest du dir das überhaupt vorstellen, wo würdest du denn gerne hingehen, wie ist es denn, so, was hast du gemacht in deinem Leben, warum und so dieses ganze Zeug. Und dann am Ende so 3 kleinste Fragen gestellt, so zum Thema iOS, so wirklich so total, eigentlich total simple, bei denen ich mir aber im Nachhinein so gedacht habe, eigentlich sind die gar nicht, also die sind eigentlich ziemlich gut ausgewählt gewesen, muss man echt mal sagen, weil die waren wirklich, eine so wirklich total billig, wer die nicht hinkriegt, der hat echt gar nichts drauf, eine und 2, da muss man schon echt mal verschiedene Bereiche gesehen haben von iOS, um sich da wirklich gut eine kurze Antwort geben zu können und um vielleicht auch nur davon gehört zu haben und sowas. Also insofern so eine Abcheckfrage, und okay, jetzt hast du das überstanden, jetzt jetzt mach mal das nächste Interview, und dann hat sie mir sozusagen beschrieben, was dann als nächstes passiert, also was dann die folgenden Schritte wären. Und dann hatte ich irgendwie wurde mir noch gesagt, dass ich mich auf das nächste, das wäre ein technisches Interview, da sitze ich nämlich mit einem Entwickler zusammen, auch per Skype, und muss dem was vorprogrammieren live. Also der gibt mir eine Aufgabe und ich muss das vorprogrammieren sozusagen. Und das war, und ich hatte dafür so ein, und ich sollte das vorher üben und ich sollte mir mal auf so einer Webseite, hat es mir noch Webseiten gegeben, so guck dir das da an und da gibt's Tipps und da gibt's Hinweise, wie man sich darauf vorbereiten muss und üb das mal vorher und mach so ein paar Testaufgaben und so. Das hatte ich auch so ein bisschen gemacht. Dann beim nächsten Interview war aber erstens zu wenig und zum Zweiten war ich auch höllenervös. Keine Ahnung, ich war in so einer Prüfungssituation nicht mehr, seitdem ich 19 war oder weiß der Teufel was. Also so in so einer Situation so.
Ich kann mir das auch nur ganz schrecklich vorstellen, wenn jemand mir beim Programmieren über die Schulter schaut.
Ja, so. Ja. Und dann vor allen Dingen nicht in meinem gewohnten Editor. Also weißt du, so das ist so eine Webseite gewesen, wo es auch keine Autocompletion gibt. Mhm. Also wo so gerade wenn du Objective-C schreibst, das ist wirklich eine Sprache, die legendär ist für ihre bizarr langen Methodennamen und sowas. Okay. Und das dann noch alles. Und ich normalerweise ist das halt so. Ich tippe die ersten 4 Zeichen und den Rest, dann kann ich Return tippen, weil den Rest brauche ich gar nicht mehr zu tippen. Das macht halt die Idee für mich. Und da hatte ich das dann überhaupt nicht. Und vor allen Dingen, was halt so im Nachhinein mir total aufgefallen ist, normalerweise, man kriegt irgendwie, also am Anfang war es ein bisschen Plausch, und, ja, bist du denn und sowas. Und und zu dem Zeitpunkt, nach dem ersten Gespräch, habe ich mir vorgenommen, okay, ich weiß nicht, ob ich eine Chance habe, diesen Job zu kriegen. Aber was ich auf jeden Fall will, ich will, dass die mich so weit bringen, dass ich vor Ort bin. Also, dass die mich einmal nach Kalifornien rüberfliegen und ich möchte live vor Ort im Vorstellungsgespräch scheitern. Das war sozusagen mein Ziel. Mhm. Und darum habe ich mich auf dieses technische Interview so ein bisschen vorbereitet. Und ja, und das war so ein bisschen auch Geplänkel, welche APIs magst du, welche APIs magst du nicht und dann halt so eine Aufgabe gestellt und das war wirklich, ich habe wirklich wie der blödeste Anfänger, weißt du, so Aufgabe gehört, ich muss anfangen zu tippen. Weißt du, so wirklich so, ich dachte so, ich darf nicht nachdenken. Normalerweise muss man natürlich erstmal so formulieren, okay, wie löst man denn das Problem, wie geht man es denn an?
UML-Model schreiben, dann so irgendwie.
Das vielleicht auch nicht, aber auf jeden Fall so.
Hier ist es mal eine Woche in die Konzeptionsphase.
Genau. Das ist ja immer schon vorgegeben, dass man so ein bisschen unter Zeitdruck steht. Also man hat insgesamt, das gesamte Interview dauert ziemlich exakt eine Dreiviertelstunde und ja, und ich bin komplett untergegangen in diesem zweiten Gespräch. Also ich bin dann wirklich am Ende. Ich hab zwar so grob zurecht programmiert und sowas, aber
überhaupt nicht richtig gut dokumentiert und kommentiert.
Es hat nicht mal funktioniert.
So.
Es hat, und das war das dann, weißt du, war irgendwann das Telefonat zu Ende und ich war wirklich so, oh fuck. Und dann habe ich kurz mit Diana telefoniert und habe ich gedacht, okay, jetzt schreibe ich diesen Scheißcode wenigstens noch fertig. Das ist das meiner eigenen Ehre zuliebe, weil das muss irgendwie total, und dann waren es tatsächlich noch 3-4 Änderungen, die ich machen musste und alles lief perfekt. Aber ich habe wirklich lang nicht mehr so geschwitzt bei irgendwas wie in der Situation. Und dann habe ich so, okay, alles vorbei, hab am nächsten Tag mal, meine Eltern getroffen und wisst ihr, was fast passiert wäre? Ihr glaubt's ja nicht. Und alles war, und ich war erstaunlich entspannt damit. Und dann haben sie am Montag mir Bescheid gesagt, hey Max, bist doch in der nächsten Runde.
Okay.
Wann konntest du nach Kalifornien kommen? Und hatte ich nicht mit gerechnet, aber hey, geil. Und dann musste das alles furchtbar schnell organisiert werden, weil es gibt da, also man braucht so, wenn man arbeiten will in Amerika, braucht man dafür ein Arbeitsvisum, ein H-1B-Visa. Und dieses Visum muss beantragt werden bis spätestens zum 1. April. Ansonsten klappt es frühestens im folgenden Jahr. Und darum musste dieser ganze Prozess, der irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht am 10., nee, wann hat er angefangen? Anfang März angefangen hat, so von wegen Bewerbungsgespräch und hinfliegen und wollen die mich und Angebot machen und ich habe Zeit, mir über das Angebot Gedanken zu machen, ob ich das wirklich will und kann hin und her und unterschreiben und dann langsam mal, so dieser ganze Prozess, der normalerweise irgendwie 2 Monate dauert, der musste bei mir so in 1,5 Wochen runtergebrochen werden im Wesentlichen. Das heißt, das war wirklich so, okay, wann kannst du denn kommen? Sonnabend? Und
das war jetzt nicht gut.
Oh, das war nicht gut, ja, das war eine dumme Idee. Ich werde echt. Und dann habe ich gesagt, nee, Sonnabend geht nicht, weil Sonnabend hat meine Frau einen Halbmarathon. Kann ich denn nicht Sonntag anfliegen? Und dann war tatsächlich diese Rekruterin so, zu dem Zeitpunkt dann schon eine zweite Rekruterin, also die neue sozusagen, die war total, oh, ein Halbmarathon, ja, da musst du deine Frau unterstützen. Ich habe ja selber einen Halbmarathon, mein erster in meinem Leben, gerade am Valentinstag gemacht und sowas. Und die war total auf meiner Seite. Das war cool. Das war echt gut. Und dann hat die halt für mich einen Flug am Sonntag organisiert. Und dann bin ich also wirklich so richtig Prenzlberg-Klischee-Familie. Meine Frau Sonnabend einen Halbmarathon, die Frau läuft Sonnabend einen Halbmarathon, sonntags fliegt der Mann nach Kalifornien zum Bewerbungsgespräch. Bin ich hier irgendwie sonntags morgens mit United geflogen, mit einer Mittelstreckenmaschine, wie ich dann gelernt habe. Und zwar nämlich, ich kenne auch ein paar andere Leute, die quasi mit demselben, also nicht mit demselben United-Flug, aber mit dem gleichen quasi ein paar Wochen vorher geflogen sind. Und bei denen war das so, dass manchmal, wenn die Wettersituation nicht entsprechend ist, dann reicht der Sprit nicht einmal von Berlin nach New York. Also das ist lief über New York, der Flug. Und dann, also bei denen ist das so.
Sollen wir zurückfliegen oder was?
Nee, die sind einfach so, die Maschine, weißt du, also du fliegst so über Schnee und plötzlich ist da irgendwo mitten im Schnee eine Landepiste drin und dann landet die da und da ist wirklich nichts weiter als eine Landepiste, dann wird das Flugzeug einmal betankt.
Okay.
Und es dauert irgendwie eine Stunde oder sowas und dann fliegst du weiter nach New York.
Okay. Wo denn, Grönland oder was?
Nee, irgendwo in Kanada wohl.
Okay.
So richtig, weißt du, also sagen sie vorher, ja, wir landen jetzt hier mal in Kanada, um zu betanken. So bis
dann. So eine Start und Landung ist doch aber sau teuer, glaube ich, oder?
Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich ist es,
naja, okay.
Sie machen es offensichtlich. Und mit so einer Maschine bin ich da auch geflogen. Also es war so diese, also es war tierisch laut da drin und diese Verkleidung, die war auch, also ich habe so am Fenster gesessen, es war auch arschkalt. Ich habe mir da so Kissen dazwischen gestopft und so, damit es nicht ganz so kalt wird. Naja, und dann war ich da, bin ich dann irgendwie abends, dann musste ich nochmal umsteigen und nach San Francisco weiterfliegen und alles ziemlich tohubabo und anstrengend und weiß der Teufel was. Und dann bin ich da abends in San Francisco gelandet, bin nach Palo Alto weitergefahren, ins Hotel. Hatte so meinen Megaplan ausgeheckt, nämlich, dass ich durch die Zeitverschiebung, also sich bis ich im Hotel bin, quasi bis es in kalifornischer Zeit 10 Uhr abends ist, bleibe ich wach. Das wäre hier irgendwie so deutscher Zeit 4 Uhr morgens oder 3 Uhr morgens gewesen oder sowas. Oder ich weiß nicht, also auf jeden Fall bis irgendwann relativ spät. Und dass ich dann wahrscheinlich sofort umfallen werde und dann die ganze Nacht perfekt durchschlafen werde, wahrscheinlich ein bisschen zu früh aufwache und dann noch Zeit habe, Frühstück zu essen und morgens um 10 frisch und munter zum Vorstellungsgespräch zu gehen. Und genauso hat es auch geklappt. Das hat super funktioniert. Normalerweise haben die das wohl so, dass die einen Tag zwischendurch nochmal Pause, also dass man kommt an, hat einen Tag und das Vorstellungsgespräch am Tag danach.
Mhm.
Und das war bei mir nicht so, wegen diesem einen Tag früher. Und das war goldrichtig, muss ich sagen, weil ich war am Dienstag, war ich so im Arsch. Aber der Montag war echt okay. Und dieses Hotel, das ist halt irgendwie so ein ganz okayes Hotel in Palo Alto. Und das ist im Wesentlichen offensichtlich ein Facebook-Hotel. Das ist
ein Facebook-Hotel.
Ja, das ist echt, also ich bin am Morgen, habe ich dann irgendwie so an der Rezeption Bescheid gesagt, hey, könnte ich bitte ein Taxi haben? Ja, wo wollen Sie denn hin? Ja, zu Facebook. Ah ja, da fährt nachher ein Shuttlebus von uns hin.
Das ist, aber wahrscheinlich fährt einer so nach Google, zu Google, einer zu Facebook.
Da waren nur Facebook-Leute. Okay, echt, okay. Nur Facebook. Wahrscheinlich hat Google das nächste Hotel dann irgendwie im Nachbarort.
Und sind ja auch in unterschiedlichen Orten, ne?
Das sind Luftlinie bestimmt fast 3 Kilometer. Ich weiß nicht, also es ist direkt nebenan. Das ist nicht weit auseinander. Das ist echt irre. Also es ist, ich bin ja da auch so ein bisschen rumgelaufen. Ich war mal in San Francisco und das war toll, aber so dieses Silicon Valley, du läufst da halt die Straße lang und da sind halt irgendwelche Firmen und die haben halt ihre Namensschilder an der Tür. Aber bei den meisten Firmen kennst du die einfach, weil das sind irgendwie, also ich bin auf dem Weg zum Frühstücksladen quasi, bin ich bei Box.com vorbeigelaufen, die jetzt nicht irre bekannt sind, aber die halt, kennt man den Namen, hat man vielleicht sogar
eine Kamera.
Das ist so Dropbox-Klon. Und VMware sitzt da ganz groß in der Ecke und mit jedem, mit dem du dich unterhältst, also das ist ja halt so die Leute, die halt bei, das kriegt man halt auch mal mit, so die Leute, die bei Facebook arbeiten, hat halt vorher einen Teil bei Google und vorher einen Teil bei Apple gearbeitet und im Wesentlichen für die ist das, also für uns ist ja egal, bei welcher dieser Firmen zu arbeiten, eine gigantische Lebensveränderung, bei denen ist es halt so, okay, dann biege ich mal morgens rechts ab statt links, bisher immer totale Umstellung, weil das ist halt wirklich alles direkt um die Ecke da.
Mhm.
Und Ja, und dann habe ich da halt diesen Shuttlebus, habe ich dann gesagt, okay, dann fahre ich mit dem Shuttlebus und dann bin ich irgendwann mit Frühstücken fertig gewesen und bin in die Lobby gekommen und machen wir uns nichts vor, man sieht ja doch dem Typus durchaus an, dass, also habe ich dann irgendwie so ein paar nervöse Nerds da gefragt, hey, wollt ihr vielleicht, wartet ihr auch auf den Shuttlebus zu Facebook? Ja, und dann habe ich mich mit denen so ein bisschen unterhalten. Und das waren alles, das waren so Kiddies. Die waren also, zwei von denen wollten tatsächlich auch einen Praktikumsplatz haben. Von diesen Praktikumsplätzen, wo wir ja neulich gelesen haben, was die wert sind, was man da so kriegt. Und eine wollte auch, die wollte Entwicklerin werden und einer, der war irgendwie, den
die, die wollte erst werden, also dass sie machen die
Entwicklung
die wollte sich da bewerben.
Also die wollte sich als Entwicklerin bewerben, war aber auch gerade frisch von der Uni. Und einer war halt, der war auch so relativ jung, der den kannten die anderen auch, also ich kannte den nicht, aber der muss irgendwie so in der amerikanischen Szene, muss der irgendwie so ein kleiner Star schon sein und sowas. Und der war auch so ein bisschen so, also total nett, aber so hat man auch gemerkt, so durchaus so ein bisschen das Alpha-Tierchen in der Runde und sowas dann, die sich dann so spontan rausgebildet hat. Also hat so nach dem Einsteigen alle nach dem Namen gefragt und hat so die Gesprächsleitung so ein bisschen unternommen. Und es war halt so total für mich so die haben da über, also wirklich wie bei Big Bang Theory, so über KI sich unterhalten und welche Modelle die fahren und so. Und es war, ich habe wie so, also als ob ich jemand von Objective-C-Entwicklung erzählen würde, bla 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 Ginger, bla 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 Ginger. Ich habe kein Wort verstanden, worüber die geredet haben. Und ich war so, oh mein Gott, und ich bin ja so ein kleiner iOS-Entwickler. Ich habe so überhaupt gar keine Chance. Das wird alles so furchtbar.
Das waren alles so voll die Brainiacs oder
was? Total. Und
hey, meine KI ist viel besser als deine KI.
Nee, so Brainiacs waren es nicht. Also so der Typ, den ich als erstes angesprochen habe, der war, ich glaube, also der ja, ist halt Praktikant, so ein bisschen selbstbewusster, etwas kräftigerer Typ gewesen. Ich glaube, der ist bestimmt nicht schlecht, aber der ist jetzt, also nichts, was man, wo ich jetzt gesagt hätte, okay, der quatscht mich an die Wand. Aber dieser Typ, dessen Namen ich jetzt vergessen hatte, der auch so ein bisschen aussah wie so ein Inder, also irgendwie wahrscheinlich irgendwie aus indische Vorfahren oder seine Eltern wahrscheinlich aus Indien kommen oder so, der war so richtig der smarte Typ. Also das war also total nett, total, also jetzt überhaupt nicht arrogant oder arschlochmäßig, aber du hast es halt mitgekriegt. So, ja, und ich habe dann in dem und dem Bereich geforscht und das. Am liebsten würde ich ja das und das machen, aber diese Stellen sind jetzt bei Facebook gerade weg, darum bewähre ich mich erstmal einfach so als Entwickler.
So ein MIT,
ja. Ja, ich weiß nicht mehr, welche Uni das war, aber das waren auch alles so und konnten auch alle jeweils über ihre Unis ganz viel erzählen und sowas. Und das war so, oh ja, da war ja noch was. Das ist ja das, was ich nicht abgeschlossen habe. Und ja, und dann sind wir da halt zu Facebook gefahren und dann so irgendwie, ja, Building 14. Gott sei Dank kann ich noch. Ich habe nämlich noch vorher noch mit einem Typen irgendwie hier, ich habe mich nämlich so ein bisschen rumgefragt, so wie viel muss man denn in Kalifornien verdienen? Also ich wollte ja ungefähr so ein Bild davon haben, ab wie viel kann man Ja sagen im Zweifelsfall? Ab wie viel kann man Ja sagen, ab wie viel muss man Ja sagen? Und hab mich dann halt so ein bisschen umgehört und hatte mit einem Typen auch noch Kontakt und der hat dann so, ja, wo hast du denn dein Vorstellungsgespräch? Und dann habe ich erstmal die Adresse rausgesucht, dann tatsächlich die Adresse gar nicht dabei gehabt von dem, ja, bei Facebook. Ja, okay, bei Facebook.
Warte mal, konntest du einfach auf die Webseite gucken, so facebook.com, wo ist denn hier das Impressum?
Nee, das ist, du gibst einfach bei Google Maps gibst du einfach Facebook ein und dann zeigt er dir Facebook.
Okay.
Das funktioniert relativ gut, okay. Aber die haben ja auch, das ist ja nicht so, dass die nur, das ist der Arbeitsplatz von Marc und hier ist noch der Arbeitsplatz von unserem iOS-Entwickler, sondern es ist ja irgendwie eine riesengroße Firma. Und
das ist so ein Komplex, so, das ist ja so ein Campus auch.
Genau, ne? Das ist so ein Campus, da kann ich gleich was zu erzählen. Ich musste halt in ein bestimmtes Gebäude, zum Glück hatte ich die Nummer noch da.
Ich habe auch gehört, also im Gegensatz zu Google ist das da gar nicht so einfach, darauf zu kommen. Also das ist wohl auf jeden Fall für, zumindest für Besucher ist das nicht so einfach.
Ja, das ist, also ich glaube, ich würde sagen unmöglich, um ganz genau zu sein. Also okay. Es ist, man kann das auf Google Maps, kann man das eigentlich ganz gut erkennen. Das ist, war früher mal der Sun Microsystems Campus, sieht man auch noch an ein paar Stellen ist das Sun-Logo noch da. Und das ist so, Diana meinte, von den Fotos her sieht aus wie Disneyland. Also ist halt von außen sind es Gebäude verschiedene, ich glaube 18 Stück oder sowas, so Bürogebäude, an die ganz außenrum natürlich ein dicker Ring, wie das bei amerikanischen Firmen so ist, mit Parkplätzen. Dann da drinnen halt so der Campus und von außen kommt man da gar nicht rein und also rein kommt man da ohne Einladung, wird man garantiert von der Security aufgehalten. Und dann wird man da halt an der Rezeption quasi in den verschiedenen Gebäuden, bin ich dann halt so, und dann wollte ich da so, hallo, ich bin hier zu, und blub, zeigt er nur auf so ein iPad. Also iPad. Und okay, iPad. Und dann stand da halt so ein iPad rum. Und das ist echt cool gemacht, das muss ich also wirklich sagen. Und da waren so drei Buttons. Interview, Meeting oder Visit oder irgendwie sowas. Da habe ich halt den Interview-Button gedrückt, dann musste ich erstmal nochmal einen Vertrag unterschreiben, so blub, 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 NDA, bla bla bla.
Dass du da rein darfst.
Oder? Dass ich rein darf, unterschreiben. Und ach genau, und als erstes, also ich habe Interview getippt und dann musste ich meine E-Mail-Adresse eingeben. Und damit war sozusagen, damit ist automatisch meine entsprechende Recruiterin gerufen worden und sowas.
Und dann hat er doch dich auch erkannt, das System, so, ne? Hat dann auch
gesagt, von da ab wusste es, wer ich bin.
Okay.
Und
Alter, Facebook hat voll viele Daten, ey.
Das ist das Lustige. Ich habe zu keinem Zeitpunkt dieses Bewerbungsverfahrens das Gefühl gehabt, dass sie jemals auf meiner Facebook-Seite waren. Also wenn
das wäre interessant, ne? Also,
Also ich meine, sie haben mich relativ kurze Zeit angeschrieben, nachdem ich auf Facebook, also auf Twitter und auf Facebook geschrieben hatte, dass ich einen neuen Job suche. Könnte man jetzt vermuten, dass das darüber kam, glaube ich aber überhaupt nicht, sondern ich glaube, der Grund, warum sie auf mich zugekommen sind, ist, ich habe vor relativ kurzer Zeit habe ich eine iOS-App Open Source gemacht. Also an der ich immer so rumentwickelt habe, und die wollte ich eigentlich die ganze Zeit schon Open Source machen. Dann habe ich jetzt einfach mal auf den Open Source Button geklickt und offensichtlich...
Hört ihr das? Ihr müsst Dinge Open Source machen,
ja,
und GitHub einstellen, dann kriegt ihr Jobangebote von Facebook.
Ja, ich glaube, das ist ja tatsächlich so ein bisschen, das ist ja so die Geschichte. Das ist, wenn du die... Wobei ich, also mein GitHub-Zeug, das ist jetzt definitiv, also kann sich ja jeder angucken, das ist jetzt definitiv nicht irre viel Dolles oder sowas. Das ist jetzt nicht so, dass ich da die geilen 100 Sterne Repositories und CocoaPods und weiß der Teufel was habe, sondern das ist so ein bisschen Zeug halt, und was man schon so ein bisschen ansammeln kann. Und ja, und meine Vermutung ist, dass sozusagen dadurch, dass ich, jetzt hat er nochmal 5000 Zeilen mehr Objective-C-Code drin, jetzt ist er in unserem, und ich habe auch so in den Bewerbungsgesprächen so ein bisschen durchgehört, dass, also die Recruiterin, die erste, die konnte sich nämlich noch daran erinnern, du hattest doch früher einen anderen Namen, kann das sein? Und dann habe ich gesagt, ja, genau, ich habe auf GitHub meinen Namen geändert, weil ich habe jetzt geheiratet und so. Also das offensichtlich haben die mich auch schon ein bisschen länger im Visier. Aber jetzt war sozusagen offensichtlich der Zeitpunkt da, mich doch mal anzuschreiben. So funktioniert das. So kriegt man... dann bin ich da reingerufen worden. Dann wurde mir erstmal so der Campus gezeigt. Und innen drin in dem Campus ist da halt so eine Straße. Das sieht man also so eine Fake-Straße, so wo natürlich keine Autos langfahren, aber überall stehen Fahrräder rum, mit denen du von A nach B kannst, wenn du magst und so. Und da drinnen gibt es so Geschäfte, wo man sich
alle... Das habe ich irgendwie von Google gehört, dass die da alle mit dem Fahrrad rumfahren auf dem Campus.
Ja, das machen die da offensichtlich. Gab es auch so Zweierfahrräder, also wo man so nebeneinander sitzen konnte und zu zweit drauf fahren konnte und sowas. Und wurde mir auch erzählt, es gab auch auf dem Gelände wurden auch Füchse gehalten, bis dann irgendwann mal ein Fuchs von einem Auto überfahren worden ist, und dann sind die Füchse wieder, sind in irgendeinen Zoo gegeben worden. Nach dem Motto, die können
nicht alle. Haben sie die dann alle abgeschlachtet?
Hat Mark Zuckerberg die selbstverständlich. Und
Stimmt, hat Mark Zuckerberg letztens irgendein Tier geschlachtet?
Oh, nee. Ja, der hat einen Büffel gejagt, glaube ich.
Wie er das selbst getötet.
Angeblich wurde mir auch gesagt, dass ich, have you seen the Gross Mark? Und habe ich nicht gesehen, okay. An seinem Büro, wo die Jalousien runtergezogen waren, bin ich auf jeden Fall mal vorbeigelaufen, aber...
Aber er hat dich gesehen.
Der kommt hier nicht rein. Der wollte damals keine Facebook-Page für seinen Podcast haben.
Sind das die Neuen? Ja, Chef. Wer ist der Kerl da drüben? Das ist Max Winde.
Von
der
Webel.
Max Winde? Max von Webel, sorry.
Was halt krass, also was echt irre ist, es gibt selbstverständlich kostenloses Essen, und das wurde auch so organisiert, dass ich das selbstverständlich einmal esse, also das war auch echt leckeres Essen. Es gibt kostenlosen Coffeeshop, es gibt also Kaffee. Nicht wie in Holland. Es gibt Eis, es gibt eine Bäckerei, es gibt einen kostenlosen Friseur, es gibt eine Arztpraxis auf dem Gelände kostenlos, es gibt einen Fahrradladen, wo du dein Rad reparieren lassen kannst, es gibt ein Reparaturgeschäft für andere Hardware, um dein dein Computerzeug, also natürlich auch das Arbeit, in erster Linie das Arbeitszeug, aber auch dein privates Zeug reparieren zu lassen. Es gibt ein eigenes Fitnessstudio, es gibt da wirklich jeden Scheißdreck. Also was wir als erstes vorgeführt haben, war erstmal so das große, das Arcade-Zentrum, also so, wo so alte Computer-Arcade-Spiele standen, womit ich ja nun eher nicht so zu begeistern bin, aber okay, haben sie mir halt gezeigt. Und halt diverse Pizzabuden und irgendwelche Hamburgerläden und weiß der Teufel was. Also die machen es einen schon sehr angenehm, sehr viel Zeit auf diesem Campus zu verbringen. Aber es ist natürlich, also es ist wirklich...
Hast du da irgendwas von genutzt oder hast du das nur einmal sie angeguckt?
Man wird dazu genötigt, das zu nutzen. Ich musste auch, da wird der deutsche Datenschutz wieder aufhorchen. Ich wurde genötigt, Cookies anzunehmen.
Ah, Cookies.
Tatsächlich. Okay. Du, jemand am Cookies? No, thank you. Nimm Dicks am Cookies.
Nicht von Facebook.
Nee, mir war so, also es gibt halt in allen Büros und sowas steht natürlich auch kostenloses Essen und Getränke und sowas.
Dann hast du es immer abgelehnt mit so Do Not Track.
Genau. Und ich war halt überhaupt nicht in der Laune, irgendwie jetzt großartig irgendwie Kekse zu essen oder sowas. Und ich wollte mir die ganze Zeit halt irgendwie Cookies aufquatschen.
Das ist so ganz typisch für Facebook, ja.
Genau. Nee, ich will das auch an Scheiß.
Ist kostenlos. Ein Keks nehmen. Wahrscheinlich sind da irgendwelche RFID-Tags drin, die dann irgendwie so, mit denen sie sich dann scannen.
Ja, und dann hatte ich da irgendwie insgesamt 4 Vorstellungsgespräche. So.
In Facebook dann, ne? Okay.
Bei Facebook nochmal ja. Vor Ort, genau. Ja,
klar, wenn man schon mal da ist.
Wenn man schon mal da ist, dann kann
man auch mal mehrere Vorstellungsgespräche genau. Machen.
Ja, also das ist wohl relativ typisch für amerikanische Unternehmen, dass man so diesen... Mhm. Und
also einen ganzen Tag lang praktisch.
Nö. Also jedes Vorstellungsgespräch dauerte so eine Dreiviertelstunde.
Okay.
Also 2 direkt hintereinander, so, also von, sagen wir mal, ich weiß nicht, 10.30 Uhr ging es vielleicht los, dann bis 12, dann mittags. Und
was waren das für, waren die thematisch unterschiedlich oder waren die Leute unterschiedlich?
Beides. Ja. Also eigentlich muss ich sagen, ich hatte totalen, auch wiederum nachdem ich in diesem ersten technischen per Skype so irgendwie so ein bisschen scheiße dagestanden habe, habe ich da auch totalen Schiss vorgehabt. Hab mich, das raten sie einem auch vorher und das würde ich auch jedem, der in die Situation kommt, auch dringend ans Herz legen. Sie sagen, man soll sich darauf vorbereiten und man soll vor allen Dingen auch auf, also sie haben mir sogar gesagt, das habe ich nicht gemacht, ein Whiteboard kaufen und auf dem Whiteboard üben. Aufgaben.
So also ein Flipchart oder was?
Genau. Okay. Whiteboard sind diese Dinger zum Abwischen.
Ah ja, genau. Ja. Stimmt, ja.
Und was ich aber gemacht habe, das habe ich auf dem Flug dahin gemacht, halt auf Papier, also es gibt tatsächlich auf vielen Webseiten so, nicht nur Facebook, sondern auch Google und wie sie nicht alle heißen, Recruiting-Aufgaben und von denen sich einfach ein paar nehmen und dann habe ich davon irgendwie so 10 Stück gemacht und dann hat man so irgendwie das Prinzip drauf und die halt alle nicht, um Himmels Willen, nicht irgendwie am Computer lösen und im Editor, sondern schön auf Papier, weil man hat mit diesen modernen IDEs und also schon allein, bis man Ad-Zeichen vernünftig geschrieben hat. Und ich habe dann irgendwie so nach der dritten Aufgabe gemerkt, so, naja, das jetzt alles in Objective-C zu schreiben, weil das halt...
Bei meiner Handschrift, ey, ich wäre so durchgerasselt.
die Angst hatte ich auch, aber so Objective-C ist halt sehr ausführlicher Code. Also du musst da sehr viel schreiben. Dann habe ich irgendwann so, naja, vielleicht schreibe ich es in JavaScript und man kann sich die Sprache aussuchen, in der man davor programmiert. Also habe ich zumindest beim ersten Interview habe ich gesagt, so, ja, kann ich es auch in JavaScript schreiben? Und dann, mir egal, welche Sprache du nimmst. Und dann konnte ich halt eine Sprache nehmen, in der man es wesentlich entspannter hinkriegt und sowas. Und das hat auf jeden Fall was gebracht, weil danach waren zumindest die ersten 3 Interviews. Also die waren relativ ähnlich. Also.
Dann Python genommen und dann immer im Lineal so die Einrückungen.
Genau.
<und so.
lacht> Nein, das ist nur die falsche Einrückung, weil hätte man auch machen können. Und mir wurde auch so vorher gesagt, so stell dich drauf ein, dass jede, also so amerikanische Lebensläufe und deutsche Lebensläufe sind auch Welten auseinander. Das fand ich auch ganz cool. Ich habe ja auch meinen deutschen hatte einen Lebenslauf auf Deutsch geschrieben hier so, um mich zu bewerben und dann stellte ich irgendwann mal fest, scheiße, ich brauche noch einen englischsprachigen Lebenslauf, einfach um einen zu haben. Also in dem Fall war es, wen hatte ich denn zugeschickt? Ich weiß nicht mehr. Hatte ich irgendjemand zugeschickt, also hey, hast du auch noch einen englischen? Und oh ja, dann muss ich noch einen englischen machen. Und dann hatte ich das halt mit einer Muttersprachlerin, mit Lindsay, die im Augenblick bei Next Big Thing mitarbeitet. Mit der habe ich mal gesagt, hey, kannst du mal über meinen englischsprachigen Lebenslauf drüber gucken? Und die hat mir dann so 3,5 Formulierungsschwächen und Rechtschreibfehler und sowas korrigiert. Aber hat mir auch erzählt, wie sie diesen Katze.
Die sind irgendwie ganz schön mega aktiv.
Ja, ja, heute, der, ne, ist heute, ich glaube, ich muss die Katze gleich mal rauslassen, unauffällig, damit die, dann kann die mal ein bisschen rausgehen und sich da mal draußen ein bisschen austoben.
Hier machen die Katzen die ganze Zeit Radau.
Genau, wir sitzen heute mal wieder im Wohnzimmer. Und die hatte mir halt erzählt, wie so ein amerikanischer Lebenslauf funktioniert, und das ist das genaue Gegenteil von dem, was du in Deutschland hast. Also die hat mir getippt, also das ist offensichtlich nicht Standard, aber fand ich trotzdem eine geile Idee, maximal 2 Seiten, DIN A4 Seiten voll, also so der tabellarische Lebenslauf. Dann bei uns ist ja so Redundanz, Redundanz, Redundanz und lieber alles nochmal hinschreiben und nochmal erwähnen, dass man ja schon mal J2ME gemacht hat.
Weiß ich gar nicht so genau. Also ehrlich gesagt habe ich meine Lebensläufe, glaube ich, ohne Redundanz geschrieben, aber gut.
Naja, so von den technischen Fähigkeiten und alles, womit man alles, was man auch nur irgendwann mal aus der Entfernung gesehen hat, besser mit aufschreiben, damit die das nochmal mitkriegen, was man da gemacht hat. Mhm. Und in Amerika ist das halt so total auswesentlich. Probier es auf das zu reduzieren, was du in diesem Job brauchst und sozusagen. Und was ich auch sehr cool fand, zu versuchen, eine Story zu erzählen, sozusagen eine Story der eigenen Entwicklung, nicht einfach nur von dann und dann habe ich da und da gearbeitet und dann habe ich da und da gearbeitet und habe da Dinge mit, okay, ich glaube, ich muss die Katze mal rausschmeißen, und da habe ich Dinge mit PHP gemacht, sondern so eine Geschichte zu erzählen, warum man jetzt für diesen Job so perfekt geeignet ist. Also so, ja, und da habe ich gelernt, wie man mit Kunden arbeitet. Und da habe ich gelernt, wie man ein kleines Team arbeitet, wie man in einem Team arbeitet. Und da habe ich gelernt, wie man ein kleines Team anleitet. Und da habe ich noch die zusätzlich. Und all das kann ich in eurem Job total geil gebrauchen. Also eher so einen Lebenslauf zu schreiben. Und so habe ich dann auch meinen deutschen Lebenslauf gebaut. Und dann haben die mir halt, hat mir die Recruiterin vorher so im Gespräch nochmal gesagt, ja, und stell dich darauf an, dass du in jeder Programmiersprache, die auf deinem Lebenslauf steht, dass du im Zweifelsfall was vorprogrammieren kannst.
Okay.
Und ich so C++, ich weiß nicht, wie viele Jahre nicht drin geschrieben, AngularJS hier, ja, habe ich mal ein Tutorial gemacht, aber kann ich mich wirklich an nichts mehr erinnern. Ruby habe ich tatsächlich mal durchaus was Größeres drin geschrieben, das ist aber auch schon 2 Jahre her und ich weiß nicht mehr, wie es geht.
Hast du das alles nochmal geübt vorher?
Nee, habe ich nicht gemacht und es hat mich auch keine Sau nachgefragt. Also ich hatte so ein bisschen damit gerechnet, dass sie so Tricks machen, wie mich auf Russisch anquatschen oder sowas, weil ich geschrieben habe, dass ich Russisch kann. Ist alles überhaupt nicht passiert. Im Endeffekt war das alles erstaunlich entspannt, überhaupt nicht schlimm.
Programmieren Sie folgendes Problem auf Russisch.
Genau. Was halt lustig ist, die Aufgaben, die sie einem gestellt haben, also wie gesagt, wenn man vorher nicht auf einem Whiteboard oder auf Papier gearbeitet hat, dann sind die wahrscheinlich furchtbar anstrengend alle. Aber wenn man das gemacht hat, dann waren die im Wesentlichen wirklich einfach. Und zwar wirklich so ein bisschen Rekursion, ein bisschen Aufwand einschätzen, ein bisschen, also wirklich, also im Wesentlichen haben diese ersten 3 Tests alle nur nochmal getestet, dass ich wirklich Rekursion kann. Einmal mit ein bisschen stärkeren Bezug auf iOS, einmal noch mit da und da ein bisschen was rein und sowas. Aber im Wesentlichen waren die Aufgaben alle total ähnlich. Und dann das 4. Das war dann das, wo mir gesagt wurde, ja, das ist so, da stehen sie und fallen sie mit. Das ist das Interview, in dem es so um Architektur geht und wo man über Architektur redet und wo so, ja, und dann kriegt man und man muss ein Problem lösen. Es gibt kein, Max, stell dich drauf ein, es gibt kein richtig und kein falsch. Alles kann richtig sein, alles kann falsch sein, weil alles hat Vor- und Nachteile und du musst dir halt was überlegen, wie du das aufbaust. Und in dem Interview, also im Nachhinein, das Feedback war, dass das wohl das war, was den Ausschlag gegeben hat, dass sie mich unbedingt haben wollten.
Und weil du was machen konntest?
Weil ich einfach offensichtlich, also ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, also es ging halt darum, ich musste so eine, so du siehst hier die Facebook-Timeline quasi und so, die sieht so auf deinem Bildschirm aus. Was würdest du denn alles bedenken müssen, um sowas zu bauen, so architektonisch? Mhm. Dann braucht man halt, man braucht was sich um die API kümmert, man braucht vielleicht was, was sich um die Authentifizierung kümmert, man braucht was Bilder runterlädt, aber vielleicht die Bilder jetzt nicht runterladen, bevor wichtige Informationen noch nicht geladen sind. Man muss die Bilder irgendwo zwischenspeichern am besten, damit man sie nicht jedes Mal neu laden muss.
Okay, du hast halt viel Erfahrung auch in UI-Design und was.
Nein, es ist nicht nur GUI, sondern es ist halt System, also wie man so eine App architektonisch aufbaut. Damit habe ich ein bisschen Erfahrung und so und offensichtlich habe ich das relativ gut gemacht.
Okay.
Und was immer noch wichtig ist, dass mir auch, die fragen einem nämlich am Ende dieser Interviews immer, und hast du noch irgendwelche Fragen? Und ich ahnte schon, dass diese Fragen, dass dieses keine, dass das auch ein Test ist. Und das ist mir direkt, nachdem ich sozusagen im technischen Interview habe ich gesagt, nee, ich habe keine, also eine Frage hatte ich, die hatte ich mir irgendwie aus dem Finger gesaugt, aber ansonsten habe ich eigentlich keine Fragen. Und das hat sie mir dann sozusagen im Feedbackgespräch so, ja, du bist nicht unser idealer Kandidat, aber doch, wir würden dich trotzdem gerne sehen, so nach dem Motto. Und was da halt ganz schlecht aufgetaucht ist, so von wegen, it was a red flag, dass ich keine Fragen gestellt habe. Also hatte ich mir auch noch ein paar Fragen zurecht überlegt. Hab dann auch so durchaus so Fragen gehabt wie, das ist lustig, haben ja also alle so, so, ja, was habt ihr denn vor, gegen so Privacy Dinge zu machen und sowas? Was seht ihr denn da? Und also es ist offensichtlich nicht die Frage, bei der man dann automatisch sofort rausfliegt und
Privacy! Was?
Genau. Wir hatten zwar ein Bild von dir an der Wand hängen.
Oh, okay, ja klar.
Aber offensichtlich darf man auch den Namen des Antichristen sagen, ohne, ohne gleich rausgeschmissen zu werden.
Er hat Privacy gesagt. Schweinigt ihn.
Die Antwort werde ich jetzt nicht wiedergeben, weil erstens war sie nicht so spannend und zum zweiten
NDA.
NDA. Okay. Das kriegt, also das hat, da hat er tatsächlich nochmal sein Heftchen aufgemacht und hat sich nochmal eine Notiz gemacht und offensichtlich war es eine positive Notiz.
Ansonsten. Und hat ein Herzchen daneben
gemalt. Was er nicht genau.
Oh, er hat eine Frage gestellt. Oh.
Nee, Fragen hatte ich halt bei allen.
Okay. Fragen hatte aber die war gut, die Frage.
Die war offensichtlich gut, ja. Okay. Ich wusste nicht, ob ich das im Englischen gut rüberbringe. Ich wollte so fragen, ja, wie ist denn so der Frauenanteil unter den Entwicklern bei euch? Also ist das so halbwegs ausgeglichen oder nicht? Weil ich finde, das ist schon eine spannende Frage, ob sich Firmen darum Gedanken machen, ob sie einen hohen Frauenanteil haben. Und ich, bei GitHub gab es ja jetzt gerade diesen kleinen Skandal, der so aufgetaucht ist und so. Ich glaube, der war zu dem Zeitpunkt, doch, der war gerade so ausgebrochen. Und ich wusste jetzt nicht, ob das total creepy, so, gibt's bei euch auch Frauen? Und so, aber offensichtlich kam es nicht ganz so schlimm rüber.
Okay.
Ja, und dann bin ich da wieder zurück in mein kleines Hotel gefahren und am nächsten Tag haben sie mir ein Angebot gemacht.
Dass du nicht ablehnen konntest?
Dass ich nicht ablehnen konnte. Also, nein, man hätte alles ablehnen können, aber das ist auf jeden Fall, ohne jetzt Zahlen zu nennen, das ist, also das Basisgehalt ist ungefähr das Doppelte von dem, was hier irgendwie realistisch ist. Und da kommen noch irgendwelche Bonuszahlen und Aktien und weiß der Teufel so oben drauf.
Das ist und die ganzen Umsonst-Incentives, die du da hast.
Diese ganzen Umsonst-Incentives. Der ist der Urlaub, den ich habe, also will ich jetzt auch nicht sagen, aber ich dachte ja, oh Gott, in Amerika hat man keinen Urlaub. Ich werde da mehr Urlaub haben, als ich jetzt habe. Und ich habe jetzt nicht wenig. Hm. Also es ist, von diesen ganzen Sachen her, die kümmern sich komplett um den Umzug. Die kümmern sich wirklich, also es ist echt kompletter Wahnsinn. Das Einzige, woran es jetzt noch scheitern kann, das ist jetzt auch so, das ist jetzt noch ein bisschen die Zitterpartie, ist halt das scheiß Visum. Man braucht so ein H1B-Visa. Den Anwalt zahlt zum Glück Facebook, weil ansonsten wäre ich daran schon allein wahrscheinlich pleite gegangen. Und davon hängt jetzt ab, ob ich ins Land komme. Und das Visum zu kriegen ist halt, das ist ein Arbeitsvisum. Dafür muss man quasi nachweisen, dass niemand in der Lage ist, in Amerika diesen Job, den ich da machen werde, zu erledigen. Und was dafür gut ist, um den zu kriegen, ist ein, um dieses, oder was es deutlich einfacher macht, dieses Visum zu kriegen, ist entweder ein abgeschlossenes Hochschulstudium.
Weil das ja sonst niemand hat.
Oder wenigstens so ein paar Jahre Ausbildung. Also so ein bisschen. Also nach deutschen. Berufserfahrung alleine. Also Berufserfahrung hätte ich mehr als genug. Also ich habe so, okay, 12 Jahre Berufserfahrung, ja, kein Thema. Musste ich alles nachweisen. Das war alles pain in the ass. Musste ich irgendwelche Reference Letter schreiben und sowas. Und der Anwalt war nicht unbedingt. Aber daran kann das immer noch alles scheitern. Also im Augenblick freue ich mich einfach, wenn es klappen sollte, weil ich hätte schon Bock da mal. Also ich glaube, ich hätte auch Bock bei Facebook zu arbeiten. Also ich glaube, das ist eine sehr, sehr coole Firma und ich finde, also so von diesem Ganzen, was man da so mitbekommen hat und sowas, macht das schon echt einen coolen Eindruck. Auch so von der Arbeitsweise. Also es ist zum Beispiel, ich bin jetzt nicht, normalerweise in Deutschland ist ja auch so, wirst du auf eine Position eingestellt. Da ist irgendwie so, ja, wir stellen nicht ein, damit du das in dieser Firma hier machst. Punkt. Und das ist dann dein Job. Und da ist das jetzt so, wenn das jetzt hoffentlich alles klappt, dann werde ich da hinkommen und dann wird es quasi erstmal eine Orientierungsphase geben, indem ich mir die einzelnen, also mit den anderen neu eingestellten zusammen, die einzelnen Teams angucke und die so ein bisschen kennenlerne und mich mit denen ein bisschen unterhalte und dann quasi sich daran dann die gemeinsame Entscheidung gefällt, ach ja, da hätte ich doch Bock drauf, bei denen zu arbeiten und sowas. Und das allein stelle ich mir schon irgendwie so einfach mal so vorgeführt zu kriegen, was gibt's denn hier so an Optionen? Ich habe auch in einem Vorstellungsgespräch gefragt, na, was ist denn, wenn ich jetzt morgen keinen Bock mehr habe auf iOS, sondern nur noch Android programmieren will? Ja, kein Problem, und hier haben wir, und da Sie kannst du das die rein. Und dann gehst du da mal vorbei und sag doch mal und guck doch mal, und wenn du da eine gute Idee hast, dann klar, sofort. Und das hat man zumindest, also ich kenne es halt eher so aus Deutschland, dass man eher so, ja, kannst du auch noch was anderes, damit, wenn wir mal bei iOS nicht genügend zu tun haben, dass wir dich dann auch mal kurz ins Webteam rüberschieben können. Aber es ist schon so eher so, macht schon eher so den Auftrag von so Arbeitszuteilung sozusagen. Und das hatte ich da halt, vielleicht sind die da auch einfach nur sehr gut drin, diesen Eindruck zu erwecken. Das will ich durchaus nicht ausschließen, aber.
Ich würde auch abwarten, bis du da mal gearbeitet hast. So, also ich finde, auch solche Sachen so wie Firmenklima, so Betriebsklima oder so etwas, das sind ja auch so Sachen, die man jetzt nicht irgendwie auf Anhieb irgendwie
peilt. Nicht.
So, ne? Und kann ja sein, dass da total die vergiftete Stimmung ist und alle hassen alle. Und,
genau.
Und du wirst erstmal gleich sofort weggemobbt.
Nee, das ist wohl bei Twitter so. Nee. Okay. Nee, keine Ahnung. Ja, das ist so der Teil.
Ja, krass. Herzlichen Glückwunsch, Max.
Danke. Also noch bin ich, wie gesagt, wenn ich dann irgendwie das Visum in greifbarer Nähe habe, dann schmeiße ich darauf auch noch meine Flasche Sekt. Und für die Katzen, die ahnen noch nichts, für die wird es ganz furchtbar werden, dann nach Amerika zu fliegen.
Was ja irgendwie ganz interessant ist, ist, wenn du dann da bist, ob du dann tatsächlich, ob jeder Mitarbeiter dann zur Einstellung eine Oculus Rift kriegt.
Also ansonsten hätte ich das nicht gemacht. Stimmt, da sind wir ja drauf gekommen, über die Oculus Rift, keine Ahnung.
Aber ich meine, was soll das? Ich verstehe das ehrlich gesagt nicht. Also ich meine, ich so, dass Putin halt, dass Putin die Krim haben will, das kann ich irgendwie so ein bisschen nachvollziehen.
Und du warst noch nie auf der Krim.
Das ist wirklich schön da, glaube ich.
Das ist fantastisch. Ja, ich war da mehrfach. Das ist eine tolle Insel. Mhm. Sehr schön Urlaub gemacht.
Aber was Facebook mit Oculus Rift will, das verstehe ich wirklich nicht.
Ich weiß nicht. Also ich glaube, also ich habe ja das Gefühl, also erstens, vielleicht wissen sie es selber nicht, aber sie können es ja. Also ich meine, sie haben ja genug Geld und
aber ich habe das Gefühl, dass sie ihr Geld eigentlich sehr strategisch und sehr, sehr zielsicher einsetzen. Also für
Naja, also ich finde bei all diesen Firmen, auch bei Google ist das ja immer so sehr beliebt. Da sagt man, ja, okay, Google macht jetzt hier Gmail, damit sie da Werbung drin machen können. Mhm. Und dann machen sie Google Plus, damit sie da Werbung drin machen können. Und sie machen Android, damit sie da, okay, soweit macht's alles
Sinn. Nee, bei Google bin ich das auch gewohnt. Google hat einen viel, viel breiteren Ansatz und schon seit langem haben sie sich in viele Bereiche ausdiversifiziert und überhaupt diesen freien Forschungsansatz, den sie ja ganz lange gefahren haben mit Google Labs und dann bauen wir hier mal ein Auto und da mal und irgendwie so. Die haben halt so einen sehr, sehr forschermäßigen, wissenschaftlichen, fast universitären Ansatz so, ja. Obwohl die ja auch ziemlich zurechtgestutzt haben, so was da so ihre Projekte angeht. Aber Facebook war fand ich immer sehr fokussiert auf ihr Business und auf ihre Mission und so. Also
ich vermute mal, das sind sie nach wie vor. Aber ich weiß jetzt nicht, wie diese Oculus Rift da genau reinpasst. Vielleicht wollte Mark Zuckerberg auch nur dringend eine haben und sie haben mich versehentlich die ganze Firma gekauft, statt nur ein Gerät. Oder also ich weiß ich denn.
Aber, ich will so eine Oculus Rift. Ah, hier.
Oh, nein, zwei mich. Genau. Ah, okay. Stell da hinten hin. Neben WhatsApp.
Ich meine jetzt sieh mal, ne, diese ganze Virtual Reality Geschichte, ne?
Ja. Yeah.
Ich meine, ich kenne das halt aus den 90ern so. Und ich sag mal so, seit ich mit der ganzen Computergeschichte zu tun habe, gibt es immer wieder einen Hype um irgendwelche 3D-Kram. Ja.
Ja.
Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst an VRML. Das war so die HTML-Variante für 3D-HTML. Genau. Also so ein Bullshit, ja. Der halt nie irgendeinen praktischen Einsatz gefunden hat. Dann kann ich mich erinnern, dann halt die ganzen 3D-Kino-Geschichten, okay, das hat sich nicht wirklich durchgesetzt. Es ist halt so eine Randerscheinung, die es jetzt immer noch im Kino gibt, so. Und
als Randerscheinung würde ich es jetzt nicht bezeichnen, muss ich sagen.
Ja, okay, aber es ist halt jetzt nicht irgendwie die Standardtechnik geworden. Es ist nicht so wie bei vom Schwarz-Weiß-Film zum Farbfilm, so, ja, das ist jetzt irgendwie.
Also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal im Kino einen Film nur in 2D gesehen habe.
Echt?
Ja, schon länger her.
Echt krass.
Okay. Also ich gucke sehr, sehr viele. Also ich meine, es gibt Filme, die so, was weiß ich, was hier der Hobbit, das ist, die könnte ich mir entweder auf dem Fernseher angucken oder halt auf der riesen Leinwand und dann halt auch in Original und 3D und in, also das gebe ich mir dann doch immer.
Second Life würde ich dort auch irgendwie einordnen.
Das stimmt.
Und ich finde immer irgendwie, also immer, wenn es irgendwie um 3D geht, bin ich immer sehr zurückhaltend und denke, das ist bestimmt Hype.
Das kann durchaus. Also
weil die dritte Dimension tatsächlich informationstechnisch
ja
extrem wenig Zusatzinformationen enthält.
Also ich glaube, bei Spielen ist das was komplett anderes. Also was ich glaube, was wichtiger ist als das 3D ist das rundum. Also dass du halt bei so einer Oculus Rift auch deinen Kopf drehen kannst und dass du dich halt in die Richtung drehst. Hm. Und ich habe auch also so ein ganz harmloser Fall, was man damit machen könnte, also das hatte ich jetzt überlegt, ich meine, so ein Laptop hat ja ein relativ kleines Screen, wäre toll, wenn er eigentlich ein 10-mal so großes Screen hätte, du könntest ja problemlos einen virtuellen, also sozusagen, du setzt so eine Oculus Rift auf und dann hast du einfach nur einen sehr, sehr großen Monitor vor dir, auf dem du, wenn du rangehst, dann doch die ganzen Details erkennen kannst, also sozusagen einfach nur und damit hast du eigentlich nicht mal mehr, sondern hast du nur ein 2D in einer 3D-Welt, aber ich könnte mir trotzdem vorstellen, dass man da wesentlich mehr Details erkennt.
Gut, jetzt habe ich es verstanden. Wenn man sich jetzt mal, Facebook hat ja auch gerade ein neues Design, ne?
Ja.
Und diese Facebook-Seite ist ja schon seit immer so total überladen.
Ja genau, dann passt das endlich mal aufs Display.
Endlich passt das mal.
Genau.
Ne? Also man will eigentlich den Browser ja so groß ziehen, wie es irgendwie nur geht.
Damit mehr Werbung drauf passt.
Genau, und man fragt sich, ob wo da noch irgendwo Werbung reinpassen soll. Genau. Ja, irgendwie zwischen Chat, Kalender, Events und Freunde und Timeline und noch einer Timeline und was da alles drunter, was hier alles drunter. Natürlich, das ist der Anwendungszweck. Die Leute brauchen ein größeres Display, ja. Also so ein raumfüllendes Display und das geht nur mit einer Oculus Rift, ja. Okay.
Für Spiele, glaube ich, ist es der totale Hammer.
Also sicher.
Das glaube ich wirklich sofort, dass die nächste Generation wahrscheinlich
dafür an Spielekonsolen, gedacht, ne?
Also ja, dafür ist es, glaube ich, in erster Linie erstmal gedacht, dass die nächste Generation an Spielekonsolen so 3D und dass du dann irgendwie, und das hast du jetzt auch bei dieser aktuellen Generation, dass wenn du einen Schritt zur Seite gehst, dass die das auch mitkriegt, diese Oculus Rift, und dann halt auch, also wenn du mit dem Gesicht näher rangehst, dass du dann auch quasi näher an die entsprechende Szene rangehst und sowas. Also für irgendwelche First-Person-Shooter oder sowas ist das, glaube ich, es kann kaum, also es wird wahrscheinlich nochmal besser werden, aber das wird eine gigantische Veränderung sein im Vergleich zu jetzt.
Und ist das vielleicht ein Hinweis darauf, dass, dass Facebook im Hintergrund vielleicht an so einer, wie heißt das, Massive Multi...
Multiplayer Online Game?
Multi Online Game Dingsbum, MOOPQ.org.
Also das ist halt, was ich...
Arbeitet?
Ich glaube, also... Ich darf dir nicht erzählen, was ich gesehen habe. Natürlich habe ich da nichts in der Richtung gesehen. Meine Vermutung ist eher, die wissen selber noch nicht so richtig, wo sie hinwollen. Guck mal, heute habe ich irgendwie auf Heise gelesen, dass Facebook gerade plant, also haben sie so erstmal so ein kleines YouTube-Video, wie sie den, also da ist es relativ offensichtlich, wofür sie das haben wollen, aber auch da, wie weit die um die Ecke denken. Dass sie Satellitentechnik aufbauen und um Internet überall auf die gehört, Welt zu kriegen. Mhm. Und mit irgendwie mit per Laser wird dann zwischen den einzelnen Satelliten die Daten
hin und her übertragen. Ähnliches hat ja Google auch gemacht.
Genau, sowas Ähnliches macht ja Google
auch. Ne?
Ja. Und einfach sozusagen, um den Markt zu erweitern, um dieses klassische Geschäftsmodell, das sie bereits haben, zu erweitern, entwickeln sie eigene Satellitentechnologie. Ich meine, das ist, wie irre weit die denken. Das ist, also, und eben irgendwelche Flugzeuge, die durch die
Gegend... Das ist halt aber eigentlich nur folgerichtig, wenn du überlegst, dass Facebook mittlerweile halt so eine gewisse Marktsättigung erreicht hat.
Klar.
Ne? Weil, also ich glaube, es gibt keinen Internet-User mehr, der nicht der kein Facebook-Konto hat, weil er noch nicht von Facebook gehört hat.
Genau. Und wenn man das, aber wenn man das halt, wenn man sagt, okay, die sind im Zweifelsfall bereit, ein paar Dutzend Satelliten ins Weltall zu schießen, um diesem Ziel etwas näher zu kommen, alle mit Internet zu versorgen, damit die dann alle Facebook nutzen können. Also wenn sie bereit sind, diese Summen Geld in die Hand zu nehmen, dann sind doch hier mal 2 Milliarden, um mal Oculus Rift zu haben, um mal gucken, in welche Richtung sich das noch entwickelt. Und das muss ja gar nicht sein. Ich meine, Google hat ja auch...
Satelliten hochschießen ist jetzt, das ist schon Geld, aber das sind auch nur ein paar Millionen pro Satellit.
Naja, und der Satellit muss entwickelt werden und der muss gesteuert werden und du brauchst eine Basisstation und so. Also ich glaube, das kostet schon alles Geld.
Also ich habe jetzt gerade eine Folge gehört, ganz interessant übrigens, vorletzte, glaube ich, Küchenradio-Folge. Da haben die mit zwei Leuten geredet, die wollen so ein Weltraumteleskop in den Orbit schießen. Und zwar privat halt, ne? Also so ein privates Weltraumteleskop, so wie Hubble, ein bisschen kleiner, und dann aber auch öffentlich, wo dann halt auch jeder sich so einbuchen kann und da halt irgendwelche Bilder in Auftrag geben kann von irgendwelchen Sternenkonstellationen.
Ja,
und die sind da halt da echt, die meinen das ernst, ne? Und dann haben die das auch ein bisschen vorgerechnet. Das ist schon Geld, ne? Aber es gibt halt mittlerweile einfach dieses, es ist mittlerweile so, dass es eine kommerzielle Raumfahrt gibt.
Das stimmt.
Und da gibt es halt dann zum Beispiel so Satellitenrümpfe sozusagen, so Fertigsatelliten, also mehr oder weniger Fertigsatelliten, die du dann halt sozusagen dann customizen kannst, ne? Also so Satelliten, die so eine Standardgeschichten halt drin haben, was so Satelliten haben und wo du einfach kaufen kannst, die kosten dann irgendwie paar 10.000 Euro oder so und dann kannst du die einfach weiterentwickeln.
Aber das hängt auch stark von der Größe ab, wie groß du den nachher brauchst und wenn du irgendwelche Kommunikationssatelliten brauchst, die sich ausrichten und die ein bisschen Treibstoff brauchen, ist das wahrscheinlich schon eine andere Nummer, als wenn du einfach so einen Forschungssatelliten, der im Wesentlichen, ja, der wird schon irgendwo hingucken, so nach dem Motto
funktioniert. Nee, das, ich glaube ehrlich gesagt, so ein Forschungssatellit, der eine Kamera bedienen muss und halt auch ziemlich genau ausgerichtet werden muss auf ein Objekt irgendwie, ja. Das ist sehr viel aufwendiger als ein Kommunikationssatellit, der einfach irgendwie halt in Richtung Erde halt rein hinfunken muss.
Also alles, was ich sagen wollte, ist, auf Satelliten zu bauen, ist nicht billig, sagen wir es so.
Aber es ist halt 2 Milliarden ist schon eine andere Hausnummer, würde ich sagen. Also für 2 Milliarden kann Facebook, glaube ich, irgendwie bestimmt 10 Satelliten hochschießen.
Ja, vielleicht, aber das werden sie auch ein paar mehr brauchen, damit es tatsächlich ein weltumspannendes Netzwerk wird. Aber
ich glaube, sie brauchen das ja nur dort, wo halt keine Verbindung
ist. Sei es vielleicht nur, ich meine, Google hat jetzt auch Motorola gekauft, um sie dann relativ schnell wieder zu verkaufen und sich halt so ein bisschen das...
Patente haben sie doch da, ne?
Nein, nicht nur die Patente, sie haben sich ja auch hier... haben sich ja schon die Rosinen rausgepickt, also dieses Google Wear, diese Google Uhr, diese jetzt diese Smartwatch, die Motorola da entwickelt hat, die ist ja, bleibt ja jetzt wohl auch bei Google. Ich weiß nicht, hast du wahrscheinlich
mitbekommen, oder? Hab ich nicht mehr
gekriegt, nee. Die haben jetzt so eine Android-Version für Smartwatches vorgestellt.
Ach doch, ja, doch, habe ich mal, wie war es, Wearable oder sowas?
Genau, so im Wesentlichen über Sprachsteuerung und so. Muss ich ehrlich sagen, fand ich ganz hübsch. Also ich bin ja bei Google, so was Android angeht, eigentlich immer eher skeptisch, aber das haben sie schon gut gemacht. Macht echt macht vor allem einen gut integrierten Eindruck auch so ins bestehende.
Genau, und das ist halt auch voll so Google Now hauptsächlich, ne?
Es ist Google Now sehr stark, aber es ist halt auch die Notifications, die du so auf dem Telefon hast, die kriegst du dann plötzlich auch alle auf der Uhr.
Aber ich glaube echt, also Google Now ist wirklich das Killer-Feature für so ein Ding, oder?
Ja.
Weil, Und das ist etwas, wo Apple jetzt auch nicht so schnell hinkommt.
Naja, Apple hat jetzt gerade CarPlay vorgestellt. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Also das ist ja dass du dein iPhone in entsprechend ausgerüsteten Autos, die haben dann ein Kabel, da steckst du dein iPhone dran und dann blip, blip, hast du quasi ein reduziertes iPhone-Interface auf dem eingebauten Display vom Auto.
Mhm. Also das ist doch so eine Art Stereoanlage, die du dir einbaust, oder was?
Quasi, genau. Halt mit einem schönen Display, wo du dann zum Beispiel eben Maps drauf nutzen kannst und sowas und Nachrichten lesen und Telefonate führen und so dieses ganze Zeug. und wird auch irgendwann mal geöffnet für Third-Party-Apps, dass sie sich da integrieren können.
Aber mal, da wird dann einfach sozusagen dein Telefon drauf gespiegelt, sozusagen.
Das ist schon neues
Display.
Das ist schon neues Interface. Das ist ein komplett neues Interface. Und ein Interface, was extrem stark auf Siri basiert. Also zum Beispiel, wenn du eben die Messages-App aufmachst, dann wird sofort Siri gestartet. Also
ja.
Ich höre irgendwie. Ah, hier ist ein Kabel rausgerutscht. Und darum. Oh, besser. Und darum kam jetzt plötzlich so Dudelmusik. Und weil die ja plötzlich aus dem Lautsprecher rauskam. Genau, und. Oh, so viel besser. Und darüber kannst du dann halt oder eben sagen, ruf mal so und so an und dann wird die Person angerufen, ohne dass du dann eine Liste von Hand durchgehen musst. Also ich glaube, dass Google bei so Google Now im Augenblick schon noch doch besser, deutlich besser dasteht als Apple.
Was ich meine ist halt, was Apple halt nicht kann, ist halt, die wissen zu wenig über dich.
Ja.
Also sowas wie Google Now funktioniert nur deswegen, weil sie deine E-Mails lesen und weil sie deinen Kalender checken und weil sie deine Bewegungen checken, weil sie alles von dir wissen so.
All das weiß Apple ja in der Theorie auch. Also ich meine, auch Apple hat hier aber iCloud
die Mails
und sowas.
Nicht, nee.
Na, die haben ja auch gibt's ja auch kriegst ja auch kostenlose E-Mails von Apple.
Nur wenn du dann das, also ja, aber Gmail
Mi.com, aber Gmail haben viel viel mehr Leute.
Aber Mi.com, ich habe keine Mi.com Adresse, soweit ich weiß.
Also wenn du einen iCloud-Account hast, dann kannst du dir sofort auch eine E-Mail-Adresse kostenlos einrichten.
Ach, okay.
Funktioniert.
Also hat aber keiner, oder? Ich meine.
Ich nutze es selber nicht. Ich habe versehentlich
also
ein paar Mal.
Im Gegensatz zu Gmail jetzt. Also.
Ja, also haben viel weniger Nutzer. Und Apple ist halt auch. Google ist halt unfassbar gut darin, diese ganzen Daten zu integrieren und die halt in alle zu versammeln. Und darin ist Apple nicht ansatzweise so gut. Zumindest was man bisher so öffentlich sieht. Das ist. Also so diese Informationen einem anzuzeigen, du musst jetzt mal langsam los, wenn du auf dem Rad noch dann und dann zu dem und dem Termin pünktlich sein willst.
Mhm.
Das ist schon was, wobei es stimmt gar nicht, das macht Apple auch.
Ja?
Ja, das machen die auch. Das machen die total versteckt. In dieser, wo hatte ich denn das mal? Hatte ich das definitiv? Ich glaube hier, wenn man das hier runterzieht, dieses Kontrollzentrum, und dann gibt es ja da diese Heute-Ansicht.
Ja.
Und da steht dann unten stehen so die Termine und da stehen dann teilweise.
Ja, derzeit beträgt die Fahrzeit für den Heimweg etwa 12 Minuten, steht hier.
Siehst du?
Aber ich, ehrlich gesagt,
an einer total dämlichen Stelle, aber
wenn ich da jetzt hier draufklicke, dann macht er was?
Die Strecke planen vielleicht?
Aber 12 Minuten ist ja auch Quatsch, weil ich meine.
Ja, wahrscheinlich mit dem Auto.
Wahrscheinlich
mit dem Amerikaner Auto, ne? Denken normal, das mit dem Auto.
Genau, also das hat er, das rafft er nicht, dass ich da mit dem Fahrrad fahre.
Und Amerikaner haben auch immer überall einen Parkplatz direkt vor der Haustür. Die brauchen nie Parkplätze zu suchen, offensichtlich. Werde ich ja dann in Zukunft rauskriegen, wie das ist so als Amerikaner.
Ja, die haben auf jeden Fall viel mehr Platz, ne?
nicht in Silicon Valley.
Doch, die sind doch alle da einstöckig.
Das stimmt, aber es sind trotzdem kleine Grundstücke.
Ja. Ja, also trotzdem
weiß ich nicht, was also Facebook
ich
mit
kann, Oculus ich, will. Ich kann mir tatsächlich auch vorstellen mittlerweile, dass ich mich als nächstes mal ein Android-Phone hole und zwar tatsächlich wegen Google Now und solchen Sachen.
Also ich glaube, wegen Google Now würde ich es nicht machen, weil mache ich nicht. Ich bin ja iOS-Entwickler, warum soll ich denn die Plattform wechseln? Ich wäre ja schon doof.
Ja,
ich finde Google Now ist extrem spannend, ohne Frage, aber ich habe es jetzt aus meiner kleinen iOS-Perspektive, also man kann ja mit der Google-App kann man ja auch Google Now nutzen auf dem iPhone. Und hin und wieder erinnert es mich auch an Termine, wo ich das gar nicht möchte, dass es mich daran erinnert. Vielleicht muss man es wirklich auf einem Android-Telefon mal so richtig hundertprozentig erlebt haben, um die Wahrheit zu sehen oder die Schönheit zu erkennen oder wie auch immer.
Also ich höre ja mal irgendwie diesen This Week in Google Podcast von Leo Laporte. Und da hatten sie in der letzten Folge, also in der vorletzten ist gerade wieder eine aktuelle raus, hatten sie halt echt ziemlich viele Beispiele so aus ihren jeweiligen Alltägen, ne? Wie da Google Now plötzlich ihnen halt so total stunning irgendwelche Dinge dann plötzlich vorgeschlagen haben und so. Und das fand ich irgendwie total, dachte ich irgendwie, ah geil, ey, das ist die Zukunft. So, ja.
Also da habe ich gerade bei dieser Uhr habe ich auch sehr stark gedacht. Also es gibt Momente, wo das glaube ich.
Pebble.
Nee, bei der Google, bei der Google-Uhr, also bei Google Wear-Uhr. Mhm. So, wenn du auf deine Uhr guckst und siehst, ah, der nächste Termin ist dann und dann, und das stelle ich mir total geil vor, wo ich noch skeptisch bin, ob es funktioniert, ob es so zuverlässig funktioniert, dass man sich darauf verlassen kann.
Mhm.
Es muss ja nicht so funktionieren, dass du manchmal auf deine Uhr guckst und siehst, wow, cool, der hat mich an meinen Termin erinnert. So, das wird nach ungefähr einer Woche wird das langsam langweilig. Mhm. Sondern es muss so sein, dass du immer, wenn du auf deine Uhr guckst, muss da exakt das stehen, was du jetzt erwartest. Mhm. Und das wird nie hundertprozentig funktionieren, das ist gar keine Frage. Aber wenn du plötzlich mal irgendwie du hast in 10 Minuten einen Termin oder du hast erst in einer halben Stunde einen Termin und du bist halt noch relativ weit weg und die Uhr hat das aus irgendeinem dämlichen Grund nicht mitgekriegt und zeigt dir gerade das Wetter in Paris an, und das ist, glaube ich, so eine relativ hohe Frustrationsgrenze, wenn du dann plötzlich doch dein Telefon aus der Tasche greifen musst oder sowas.
Was ich jetzt zum Beispiel ganz gut fand, ich war jetzt ja in München, ne, und dass ich halt, okay, das ist wahrscheinlich auch schon alt irgendwie, aber es ist mir jetzt erst gerade so richtig positiv aufgefallen, dass ich gar nicht mehr einstellen muss bei der Wettergeschichte, wo ich gerade bin, sondern das ist halt immer standardmäßig halt dort, wo ich mich gerade aufhalte. Ja?
Ja.
Das ist halt was ganz Einfaches, ja? Aber das war halt auch bei vorherigen iOS-Versionen.
Das stimmt, das ist.
Halt musstest du dann immer irgendwie extra das eintragen, die Stadt irgendwie. Und jetzt ist halt einfach standardmäßig, du guckst halt drauf und er sagt dir, wie es ist, wo du gerade bist. Und so muss das sein, ne?
Das stimmt. Das ist, da gibt es auch noch, warte mal, wo war das? Ist mir jetzt aufgefallen, dass irgendwie Google, nachdem ich wieder zurückgekommen bin aus Amerika, hat mir, also so dieses, wie viel Lokalbezug ist gerade richtig? Also wenn ich zum Beispiel irgendwie, ich bin halt in Amerika, und ich habe eine Autovermietung gesucht. Und ich hatte total wenig Zeit. Also sie hatten mir angeboten, dass ich sozusagen noch Urlaub hinten dran machen kann. Aber da Diana leider nicht mit konnte, weil sie keine Zeit hatte und ich auch keinen Urlaub mehr hatte, war das so wirklich so relativ knapp. Ich dachte aber, vielleicht hätte ich wenigstens den Dienstag über Zeit, mal so mir irgendwie ein Auto zu mieten und mal ein bisschen an Pazifik zu fahren oder sowas oder mir ein bisschen irgendwie eine schöne Zeit zu machen. Hatte ich im Endeffekt überhaupt nicht. Und ich hatte gesehen, dass irgendwie direkt auf dem Weg war eine Autovermietung. Mhm. Das war auch echt ein spannendes. Das wäre fast was für dieses Techniktagebuch. Kennst du das Techniktagebuch?
Ja, von Katrin Fass.
Genau. Und hatte halt gesehen, da war irgendwie eine Autovermietung und hab die dann den Namen der Autovermietung, hab dann bei Google Maps eingegeben, der hat mir dann auch die Autovermietung, nee, der war der Einzige, der mir die Autovermietung dann nicht angezeigt hat. Alle anderen Dienste haben mir das dann angezeigt. Und dann habe ich die offizielle App von zuerst auf der Webseite runtergeladen und dann auch noch die App runtergeladen, alles nur um rauszukriegen, wo ist denn diese Autovermietung und was kostet denn da so ein Auto? Und dann muss man in dieser dämlichen App, das ist wirklich das Bekloppteste, was ich mir vorstellen kann, musst du den Namen der Autovermietung eingeben. Also du musst, das ist nicht so, dass du einfach, dass du einen Suchen-Button hast, sagt, und dann meine Location abfragen, dann zeig mir mal, wo ich bin. Sondern es ist wirklich so, dass du dann, ja, und dann habe ich da Palo Alto eingegeben. Ja, Palo Alto haben wir keine Autovermietung. Was würdest du denn stattdessen? Oh Gott, ich weiß doch nicht, wie deine scheiß Autovermietung heißt. Dann habe ich halt eine andere Autovermietung genommen. Aber das ist halt so, wie Google dann so richtig nicht akzeptiert hat, dass ich jetzt gerade nicht mehr in Europa bin und mir trotzdem, also ist ja auch echt schwer, wann zeigen sie mir europäische Suchergebnisse an oder deutsche Suchergebnisse, wann zeigen sie mir amerikanische an? Klar, wenn ich ein Geschäft suche oder wenn ich was zu essen suche, dann ist wahrscheinlich die amerikanische Suchergebnisse besser. Wenn ich nach aktuellen Nachrichten suche, dann ist wahrscheinlich immer noch die deutsche Nachrichtenseite besser. Also das ist so, und sie haben auch eine ganze Weile gebraucht, nachdem ich dann wieder hier war, bis sie wieder so, der ist jetzt doch wieder in Deutschland. Das ist jetzt, sagen wir ihm doch wieder nur deutsche Suchergebnisse an. Das war echt.
Also ich würde sagen, Google wird immer intelligenter, aber es ist immer noch ziemlich dumm.
Ist auch schwer.
Ja, klar, natürlich. Ist auch schwer, ja klar. Und wahrscheinlich genau in dem Sweet Spot, ja, wo es wirklich gut funktioniert.
Ja.
Das ist genau ein Jahr vor der Weltherrschaft der Maschinen.
geil, endlich funktioniert.
Ja, genau. Ich meine, das ist eigentlich eine relativ logische Sache, so, weil du hast halt Moore's Law, ja. Und das bedeutet ja irgendwie eine Verdopplung der Leistung alle 18 bis 24 Monate. Und das heißt mit anderen Worten, der Zeitpunkt, an dem die Intelligenz dir auf Augenhöhe erscheint, ja, also wie normaler Mensch, Ja. Heißt ja nichts anderes, als dass sie nächste in 2 Jahren doppelt so intelligent ist wie du.
Das stimmt.
Ne? Und
gilt dann Moore's Law noch in dem Moment? Obwohl, ja klar, wenn die Computer dann in der Lage sind, sich selber, oh Gott, dann wird ja Moore's Law plötzlich nochmal, wenn dann die Computer jedes Jahr ihre eigene Intelligenz verdoppeln, dann wird ja Moore's Law nochmal ins Extrem verschoben, weil dann wird ja nicht einfach nur sein, dass die bisher sehr so Menschen mit genauso viel Intelligenz entwickeln die Technik weiter, aber dann gibt es plötzlich Maschinen mit doppelt so viel Intelligenz, entwickeln die bestehende Technik weiter.
Ja, das ist ja das ist genau das, was Kurzweil ja sagt. Es gibt dann die Beschleunigung der Beschleunigung.
Ah, ja. Okay.
Ich meine, du musst ja sehen, heutzutage wird ja kein Computer mehr entwickelt ohne Computer. Ja, du kannst ja heute keinen Prozessor mehr entwickeln ohne Computer-Aided Design. Ja. Und tatsächlich ist dort auch jeder, auch die Fabriken sind halt Computer-Design sozusagen. Ja. Und klar müssen dann immer noch Leute mit ihren Schraubenschlüsseln noch irgendwelche Dinge irgendwie machen.
Mit ihren Computer-Designten Schraubenschlüsseln. Na, ist doch so.
Ja, eben. Und irgendwann, aber es fällt wahrscheinlich der Mensch aus diesem Prozess ganz raus. Das ist wahrscheinlich richtig, ja.
Eigentlich praktisch.
Ja, ja.
Wenn wir bis dahin ein System gefunden haben, in dem wir diesen dann entstehenden, nicht versiegenden wollenden Reichtum und Wohlstand auch halbwegs gleichmäßig verteilen, ist das doch alles gut.
Ja, also dann kommt es halt nur noch darauf an, dass wir halt genügend abgelenkt werden. Also es gibt diese Matrix-Version.
Und dafür haben wir Twitter.
Nee, diese Matrix-Vision, ja. In der wir eine riesengroße virtuelle Welt gebastelt bekommen, in der irgendwie alles...
Ich sag ja Twitter.
In der alles irgendwie so normal scheint und wo die ganze Welt simuliert wird.
Genau.
Ja. Oder
aber halt nicht perfekt,
wie bei Twitter. Oder es wird halt sowas wie 2024. Ne? Also
2024?
Hast du es nicht gespielt? 2048, sorry. Ja.
Ach so, dieses Spiel.
Das Spiel, ja.
Hast du es gespielt? Ich habe die 1D-Version von 2048 gespielt.
Die 1D-Version.
Ja, das ist. Du hast es gespielt? Ja. Hast du mal gewonnen? Hast du es mal geschafft?
Ich habe es geschafft, ja.
2048?
Ja, genau.
Und da, wie ist das? Also da kommen immer nur einer Nummern aufs Feld?
Was?
Also da kommen, also das ist so ein Spiel, was zurzeit gerade, dem man nicht entkommen kann quasi, so ein total einfaches mathematisches Spiel.
Genau. Also es ist so, dass es kommen Zweien und Vieren aufs Feld.
Ah, Zweien und Vieren,
okay. Genau, Zweien und Vieren. Und du kannst halt immer, wenn zwei gleiche aufeinandertreffen, dann verdoppeln sie sich zum Doppelten.
Genau.
Ja, also zwei Zweien werden zu 4, zwei Vieren werden zu 8, zwei Achten werden zu 16 und so weiter und so fort. Ja, ja. ich bin durch das Spiel ganz gut geworden da drin.
Ah, okay. 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048.
Genau, und das ist das Ziel, 2048. Und das heißt mit anderen Worten, man muss halt ziemlich viele Steine zusammenklicken, dass das passiert. Man hat ein sehr, sehr begrenztes Spielfeld, das ist 4x4, 4x4 Flächen groß, ja. Das heißt also, es wird dann irgendwann ein platzökonomisches Problem. Ne? Also man sammelt dann halt immer diese großen Zahlen an und die nehmen dann ja wie jeweils immer wieder Felder an. Und diese Felder müssen dann halt irgendwie bedient werden und nehmen dann aber halt irgendwie, irgendwann kommt man halt zu einem Platzproblem und irgendwann kommt man an so einen Punkt, wo du halt keine zwei gleichen mehr zusammenschieben kannst, sondern wo alles so verteilt ist, dass du halt tatsächlich nichts mehr geht und dann ist halt Game Over.
Ja.
Dann musst du halt nochmal neu spielen.
Das erinnert mich ein bisschen, also dieses iPhone-Spiel Threes erinnert mich.
Das ist eigentlich so ein Abklatsch davon.
Ich dachte eher umgekehrt, dass das ein
Abklatsch... Nee, Threes war das erste wohl.
Ja, ja, genau, das meinte ich ja. Okay.
Das habe ich auch noch nie gespielt, aber ich habe mir
gesagt... Das fand ich ganz süß.
Ja.
Das hat echt Spaß gemacht. Gut, dann habe ich 2048 nicht gespielt, sondern nur Threes.
Mhm.
Ja.
Ja, aber es ist halt so vom Konzept her, glaube ich, ziemlich ähnlich. Ja.
Tolles Spielkonzept. Also ich fand
ist total billig, total einfach, ne, irgendwie und also man kann halt wirklich nur mit links, rechts, geradeaus irgendwie die Tasten bewegen. Aber es macht einen sofort süchtig, ja. Und das ich weiß nicht, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie viel Zeit insgesamt aus der Weltökonomie durch dieses Spiel weggesaugt wurde, dass irgendwelche Leute halt ich habe das halt die ganze Zeit gespielt, das hat mich so wegfasziniert, das war so krass einfach.
Ja, und was hättest du denn derzeit an Kämpfen auf Twitter dir liefern können?
Ja, auf jeden Fall. Du willst die ganze Zeit brutal auf diese Twitter-Geschichte.
Nein, ich will brutal nicht.
Ich will noch mal einmal hinweisen auf dieses tolle Feminismus-Fuck-Yeah-Edition von Autofocus. Es gibt nämlich eine Open-Source-Version davon. Ja?
Ich glaube, 2048 ist komplett Open-Source.
Genau, und kannst du dann customizen. Also unter anderem Bildchen reinmachen, und Autofocus hat ein schönes gemacht, dass sie halt statt den Zahlen hat sie dann halt Feministinnen, also so
Fotos von Feministinnen.
Fotos von Feministinnen reingepackt, und das ist auch ganz lustig, das habe ich die ganze Zeit gespielt.
Stimmt, da hast du neulich irgendwie diese Feministinnen machen mich alle fertig.
Genau. das ist auch total gut für Maskus, da kann man dann den Feminismus besiegen. So, das so als Tipp. Es schreibt leider keiner Shownotes, insofern ist auch egal, ob ich jetzt irgendwelche Links hier erzähle oder so. Ja.
facebook.com.
Was?
Facebook.com.
Ach, Facebook.com, ja, genau. Facebook, das ist diese Firma, bei der Max
arbeitet. Das ist auch ganz cool, wenn man sich da anmeldet, dann kriegt man die ganzen Facebook-internen Prozesse. Also das ist echt lustig, weil so diese ganzen.
Kriegst du dann eigentlich auch freie Accounts?
ja, ich darf das dann kostenlos nutzen.
Krass, okay.
Ich krieg nicht die E-Mail-Adresse 343max@fb.com.
Nee?
Nee. Das ist die, man darf nicht mit Zahlen anfangen, ne?
Okay. Außerdem also die Max-Punkt, die Max@fb.
Nee, die war auch schon weg. Die war auch schon weg. Und Diana meinte auch nicht ganz zu Unrecht, als jemand, der kein TH kann, sollte man vielleicht nicht 343max@fb.com als E-Mail-Adresse nehmen. Okay. Das ist sehr lustig, was so, also so die hey, du bist jetzt Mitarbeiter bei Facebook, Mitarbeiterseite, das ist auch eine Facebook-Seite, lustigerweise. Also es ist, die sind halt alle auch auf der Domain, und die nutzen auch das ganze User-Interface von Facebook und auch besagtes iPad, was so am Eingang rumsteht. Am nächsten Tag musste halt sagen, mit welcher Person ich denn verabredet bin. Und dann habe ich angefangen, den Namen einzutippen, und dann ist auch so diese Autocompletion so in dieser typischen Facebook-Look. Also es ist so, ist natürlich logisch, dass die auch ihre ganzen Tools intern nutzen, aber es ist trotzdem lustig zu sehen, fand ich.
Okay.
Ja.
Schon. Ja. Wahrscheinlich, ich würde das ja immer so machen, dass man in so einer Firma solche Tools sowieso erstmal in-house für den Eigengebrauch entwickelt, um sie dann dem breiteren Markt zur Verfügung zu stellen.
Also davon haben die, glaube ich, habe ich jetzt schon eine Menge gesehen, was die davon echt hätten.
Mit anderen Worten, du kennst dann auch, wenn du da arbeitest, das Facebook von morgen.
Das war ja so, als ich da bei denen im Büro saß, hatte ich plötzlich eine neue Facebook-Seite. Und aber ich glaube, die ist für alle mittlerweile.
Ja, ich habe also die mittlerweile auch.
Alle haben diese neue Facebook-Seite, neues Design. Und ich dachte so, okay, habe ich jetzt einfach aufgrund dessen, dass ich mich im selben Netzwerk aufgehalten habe, bin ich jetzt deswegen ein
Priorisiert?
Also habe ich deswegen schon mal freigeschaltet gekriegt? Offensichtlich nicht. Aber also, das war schon irgendwie so. Und sie erzählen einem ungefähr alle 3 Minuten in Vorstellungsgesprächen, wie geil das ist, Apps zu entwickeln, die von 1 Milliarde User genutzt werden. Was natürlich auch nicht stimmt, weil die iOS-Apps gibt ja nur 500 Millionen iPhones oder sowas, aber trotzdem.
Ja, aber vielleicht mit den iPads?
Nee. Ja, nee, aber. Aber auch 500 Millionen ist eine ganz hohe, ganz schön okay.
500 Millionen, das ist ja gar nicht so viel eigentlich, ne? Ja, das ist schon eine Menge, wenn man ja doch, ja. Also 500 Millionen Apps habe ich noch nicht verkauft. Eigentlich habe ich noch keine
verkauft. Du hast 0 Apps verkauft,
mich. Ich habe noch nicht mal eine entwickelt. Egal. Kommen wir zu einem anderen Thema.
Was?
Mal Nachrichten.
Von 500 Millionen minus 500 Millionen ist 0. Bin ich doch gar nicht so weit weg von.
Hey, I'm getting there. genau. Ich wollte eigentlich nochmal, wollen wir über diese weltpolitischen Geschichten mal so ein bisschen interluden?
Also ich finde ja, der Putin hat total recht.
Aha, okay. Also Krim, den Flug und Edati, das wären so die allgemeinen Themen.
Oh Gott.
Hast du da irgendwie Bock auf irgendwas?
Edati nicht, Edati möchte ich gern vermeiden.
Hat der Chat irgendwie Bock auf irgendwas?
Also ich finde ja über die Krim, also ohne jetzt auch nur einen blassen Schimmer davon zu haben, außer dass ich schon mehrfach auf der Krim war und diese Insel sehr, sehr liebe und sehr, sehr schätze und neulich gelernt habe, dass ich habe neulich eine Top Gear-Folge gesehen, dass das Wort, kennst du das Wort Balaklava?
Nee.
So eine Sturmmaske quasi.
Mhm.
Und es gibt auf der Krim gibt es einen Ort namens Balaklava. Und wie ich jetzt gelernt habe, wie zumindest diese Top Gear-Folge behauptet hat, von der ich neulich schon, wo ich von neulich schon erzählt habe von der Sendung, hat das Wort Balaklava kommt tatsächlich, also diese Sturmmaske kommt tatsächlich von dem Ort Balaklava auf der Krim, wo die russischen U-Boote lagen, wo ich einmal war. Und das war total krass. Das war, also da gibt es irgendwie ein längliches in den Berg reingebohrtes Netzwerk an für Atom-U-Boote, wo die dann die alle lagern. Die
Schwarzmeerflotte.
Die Schwarzmeerflotte. Und ich glaube, das ist auch der Grund, einer der Gründe, warum Putin die Krim so gerne mag und die gerne hätte. Und aber es ist halt, ich finde es halt so krass. Es ist so, es ist einfach so passiert und niemand wird das verhindern können, glaube ich. Also es ist.
Ich finde halt diesen Propagandakrieg, der gerade so abläuft, so absurd. Also wie auch gerade hier in Deutschland halt sich da die Fronten kloppen und wie dieser Krieg, dieser Propagandakrieg auch mittlerweile so über das Internet extrem auch durchaus ausgetragen wird, wie es da aber so, je mehr ich mich damit auch beschäftige, überhaupt keine eindeutige Antwort gibt, ne? Also jetzt davon, was jetzt die Ukrainer wollen, dadurch, was jetzt Putin will, ob das jetzt böse war oder ob das berechtigt war oder ob das halt nicht berechtigt war, aber schon irgendwie okay oder ich kann das überhaupt alles gar nicht mehr einschätzen. So, ich weiß nicht, ich glaube rein strategisch und rein interessenstrategisch war das, glaube ich, ein ziemlich guter Coup von Putin.
Ja.
So, ja. Wobei man natürlich dabei auch bedenken muss, dass diese ukrainische Revolution erstmal einen Machtverlust für ihn bedeutet, ne? Weil er da, glaube ich, schon auch einen guten Einfluss hatte auf den
aber er hat schnell reagiert und hat sich sozusagen seinen Teil geholt.
Genau, und also extrem schnell reagiert, wenn du das mal überlegst, ne? Wie schnell da irgendwie Wumms, 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 irgendwie diese Krim da plötzlich weg war. So. Also so unter der Hand mit diesen Soldaten, die halt irgendwie.
Oh nee, da sind nur irgendwelche Leute, die, oh doch, waren doch wir. Naja, zu spät.
Genau,
und übrigens, jetzt ist die Sommerzeit da eigentlich, jetzt ist russische Zeit.
Und jetzt machen wir nochmal schnell ein Referendum und
bam, genau,
und hier zack, zack, zack,
hier
zack.
Pässe verteilen.
Genau.
Und jetzt hat er schon, jetzt ist schon irgendwie die russischen Mobilfunkanbieter sind schon da und bauen schon Antennen auf, damit man dann auch russisches Mobilfunknetz hat und nicht mehr Ukraine. Und so. Das ist schon echt krass, mit welchem Tempo der da vorgeht. Und das ist.
Sowas geht in der Demokratie, glaube ich, nicht.
Und machen wir uns nichts vor. Also, ich meine, wir hier, der Westen, also Putin schafft es, also entweder weil er es wirklich ist oder einfach weil er ein guter Stratege ist, wirklich hervorragend den Eindruck zu erwecken, dass er total irre ist und im Zweifelsfall bereit ist, aufs Ganze zu gehen. Und ich möchte auch nicht, dass Obama oder die Europäer jetzt gerne irgendwie dagegen so massiv in den, weil das würde, glaube ich, den Dritten Weltkrieg bedeuten.
Ich meine, ich sag mal so, ne, was ist, wenn ich jetzt, ich versuche das mal, irgendwelche Parameter zu finden, das jetzt moralisch zu beurteilen.
Ja.
Moralisch wäre jetzt erst einmal für mich die entscheidende Frage, ob es jetzt jemanden gibt, der jetzt konkret drunter leidet, ja. Und so sehr ich mich auch bemühe, ich finde jetzt wenige Stimmen aus der Krim selber, die jetzt wirklich ganz schlimm finden. So wie ich das so mitbekomme, sind die da alle schon auch irgendwie so pro-russisch schon so ein bisschen drauf gewesen.
Die Ukrainer sind im Wesentlichen Russen.
Also ja.
Das ist halt wirklich krass. Das ist die Ukrainer ist ein relativ.
Aber es gibt ja ganz viele Leute, die sich eben nicht als Russe verstehen wollen, ne?
Ja, ja, okay. Also vielleicht gibt es von denen auch auf der Krim relativ viele, aber es gibt auf der Krim sehr viele Russen und die absolute Mehrheit, die wirklich mit, also die große Mehrheit spricht Russisch. Also
ja,
das ist
ja, ja, ja.
Und hat daher vielleicht irgendwie so einen Bezug.
Ja.
Und
Marina spricht ja auch nur Russisch und nicht Ukrainisch.
Tatsächlich? Die spricht kein Ukrainisch?
Okay. Hat sie doch in unserem Podcast erzählt?
Ich ja tatsächlich, weiß ich nicht mehr. Okay, ja, okay, dann dann hast du den besser in Erinnerung als ich, definitiv. Und das ist halt relativ weit verbreitet, dass wenn Leute so tendenziell aus dem Osten kommen, dass es dann eher, dass sie dann eher Russisch sprechen und vielleicht auch ein bisschen dem Russischen eher zugeneigt sind und
gut, also ich denke, das ist halt also einer der wesentlichen Punkte. Also was ist mit den Leuten auf der Krim? Finden die das jetzt schlimm? Ich habe jetzt nicht so den Eindruck. Oder wenn, dann ist es eher eine kleinere Minderheit, die das irgendwie nicht so gut findet.
Also die Krim ist auch so ein bisschen Russlands Mallorca.
Und die andere Sache ist, ich finde, das ist ein bisschen schwierig zu vergleichen, weil Mallorca ist ja tatsächlich spanisch eigentlich.
Was?
Na egal.
Die sprechen da offiziell auch Spanisch, aber eigentlich sprechen sie nur Deutsch.
Also das Einzige, was mir jetzt wirklich als krassen moralischen, moralisch zweifelhafte Geschichte angeht, ist natürlich ein Bruch des Völkerrechts. Ne? Und zwar,
sie haben
die Souveränität eines anderen Staates, haben sie halt mal einfach mit Füßen getreten. So. Und das ist halt ein legitimer Kriegsgrund eigentlich.
Ja.
Nach dem Völkerrecht. Aber ich bin jetzt eigentlich nicht mehr so der Typ, der jetzt irgendwie findet, dass jetzt irgendwie diese Nationalstaaterei in Form von unsere Souveränität unserer Grenzen ist uns heilig, wie etc. Ich finde das jetzt an sich jetzt keinen moralischen Akt, irgendwelche Grenzen mit Füßen zu treten.
Also du bist nicht nur Post-Privacy, du bist auch Post-Border.
Genau, also ich bin Post-Borderline. ich finde Nationalstaatsgrenzen, mir blutet kein Herz, wenn irgendjemand Nationalstaatsgrenzen irgendwie nicht ernst nimmt.
Also mir persönlich blutet auch kein Herz, wenn man sagt, mir doch egal, ob ich jetzt auf der französischen oder auf der deutschen Seite wohne, ich finde schon den Akt an sich, also ich sehe es auch nicht so als dieses ganz dramatische Ding und ich habe da auch das Gefühl, dass auch hier ist niemand, also dass das durchaus eine relativ weit verbreitete Meinung ist, dass wenn die Krim da jetzt halt zu Russland gehört, was interessiert's mich, Einstellung gewinnt, aber es ist, also dass so ein Staat schon gerne sagen würde, ach ja, meine Integrität und dass so meine Grenzen nicht verletzt werden, das fände ich schon ganz dufte, kann ich auch irgendwie nachvollziehen. Also es ist...
Dann wäre halt das Letzte, was halt...
Gerade so ein Staat in so einer extremen, muss man ja auch mal sagen, das ist ja, Putin hat ja eine massive Schwäche einfach ausgenutzt, nämlich es gibt quasi keine Regierung, also marschieren wir mal rasch ein, weil dann kann auch niemand die Armee mobilisieren, geschweige denn, ob die Armee eine Chance hätte gegen die russische Armee, aber...
Die ist, glaube ich, sowieso nicht so besonders handlungsfähig. Aber was ich mir dann auch noch denke, ist, und das wäre dann nochmal der dritte Aspekt, der mich dann moralisch interessieren würde, ist jetzt das Land, das die Krim okkupiert hat, ist das jetzt wesentlich, ich sag mal so nach meinen eigenen Maßstäben, ein schlimmeres oder fieseres Regime als das, was vorher war oder das, was jetzt kommt oder wie auch immer. Und das ist jetzt etwas, was ich überhaupt nicht einschätzen kann, weil ich halt nicht das Gefühl habe, dass sich die Ukraine jetzt in eine richtige Richtung entwickelt, habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so das Gefühl. Das ist halt wirklich, das sind übrigens diese Videos, die Thilo Jung da gemacht hat, ganz aufschlussreich. Ah, okay. Er hat sich da, er ist ja wirklich da gewesen. Genau, er war ja wirklich da, hat irgendwie, glaube ich, mittlerweile, er hat, glaube ich, so 10 Videos schon veröffentlicht. Und er hat sich da unter anderem auch mit diesen Right-Wing-Leute da, da auseinandergesetzt und sich wirklich mit denen unterhalten und so. Und das ist schon echt ganz schön scary, was da für Leute am Start sind, so. Und, das sind die Leute, und das muss man auch einfach so sagen, das sind wirklich die Leute, die jetzt das Sagen haben dort, ne? Und klar, da kommt jetzt irgendwie demnächst irgendwie die Wahl. Ich weiß nicht, Anfang, ist das noch im April oder schon im Mai?
Weiß ich nicht.
Ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall kommt jetzt demnächst die Wahl und da wird sich dann entscheiden, wie es da jetzt weitergeht. Aber momentan haben auf jeden Fall diese rechtsradikalen Gruppen wirklich einiges zu sagen und da geht auch echt einiges mit Gewalt zu so und mit echt ziemlich krasser, rasselnder Rechtsrhetorik, sag ich mal. Und ich finde das jetzt ziemlich unangenehm, in welche Richtung das geht. Ich finde auch, Putin ist kein besonders, ist auch kein lupenreiner Demokrat und ich finde...
Nicht?
Ihn, nee, Und ich finde auch nicht, und ich finde ihn auch so, hat zumindest so autokratisch bis hin zu diktatorische Züge.
Jetzt war doch mal nicht so ungerecht.
Aber ich würde mir jetzt kein Urteil darüber erlauben, ob er jetzt besser oder schlechter ist als das, was da gerade irgendwie in der Ukraine passiert. Und deswegen ist für mich das jetzt zum Beispiel auch kein Kriterium, ja, wo ich jetzt sagen würde, okay, das könnte ich jetzt eindeutig bewerten.
Also was ich ja ein bisschen an dieser Situation, also wir werden sehen, ob es tatsächlich stimmt, aber so eben dieses relativ ausgeglichene Verhältnis zwischen russischer Hälfte, also so der einen Hälfte, die das Russische bevorzugt und die andere Hälfte, die das Westliche bevorzugt, oder ja, wenn man es als westlich bezeichnen will, diese Pattsituation könnte jetzt doch eventuell aufgelöst sein. Und der Rest der Ukraine minus Krim ist jetzt vielleicht in der Lage, mal eine stabile Regierung zu bilden, die länger hält als anderthalb Jahre. Weil das war ja bisher immer das, was sie so im Groben hatten, dass sie entweder immer extreme Pro-Ukraine hatten oder eben Pro-Russen, die Wahlen gewonnen haben. Und dass das vielleicht jetzt... Also klar, jetzt bei den nächsten Wahlen werden wahrscheinlich nochmal die Pro-Ukrainer richtig reinknallen, weil, oh Gott, die Russen haben uns unsere Krim genommen. Aber vielleicht hat das Land dann dadurch auch so ein bisschen eine Chance, mal eine Stabilität zu kriegen. Also die dann eben weg vom, hoffentlich vom Nationalismus geht in Richtung eines, wir sind zwar ein kleineres Land, aber dafür ein stabileres Land.
Hm.
Vielleicht ist es gar nicht so schlecht. Ich weiß es nicht.
Ja, man wird es sehen. Also ich finde tatsächlich ist da jetzt, sag ich mal, auf so einer geopolitischen, weltpolitischen Ebene ziemlich viel aufgefühlt worden. Und ich finde, das macht das gerade alles auch ein bisschen unübersichtlich. Also was ich jetzt gerade versucht habe, ist einfach so sozusagen so eine moralische Einschätzung.
Also eine moralische Einschätzung will mir total schwerfallen, weil es ist wirklich,
eben genau.
Ich meine, es ist ja niemand, also ich habe nicht das Gefühl, dass irgendjemand massiv darunter leidet.
Genau.
Es hat irgendwie das weltpolitische Gefüge ein bisschen außer.
Und das ist das eigentliche Ding, was mich jetzt irgendwie eigentlich interessiert oder vielleicht besorgt, ja, dass halt, dass da jetzt halt so diese großen Machtspielchen jetzt plötzlich da anfangen. Und die EU versus Amerika versus Russland, irgendwie da jetzt irgendwie die Großmächte sich dort irgendwie aneinander reiben und irgendwie jetzt so kalte Kriegsrhetorik ausgepackt wird und das ist das, was mir so am eigentlichen eher Sorgen macht.
Ist eigentlich die Ukraine für uns jetzt sonderlich interessant?
Ja, also, eigentlich ja nicht, oder? Ich meine, Ich weiß, also für Russland ist es halt so. Also es wird ja ganz oft argumentiert, dass Russland eigentlich, dass es Russlands Angst halt ist, dass die NATO bei ihnen an der Grenze steht, ja?
Diese Angst ist ja auch nicht ganz unberechtigt.
Genau, und das ist halt jetzt irgendwie mit der Ukraine, wäre das halt genau der Fall. Wenn jetzt die Ukraine zum Beispiel in die NATO käme, ja, und dann wäre die NATO jetzt plötzlich direkt an der russischen Grenze. Und das fänden die, glaube ich, ziemlich unangenehm. In Russland wiederum hast du halt auch so eine gewisse Stimmung, die auch so in Richtung Nationalismus geht, die aber getragen ist von so einer von so einer starken Sehnsucht zurück nach in die Sowjetunion, ja. Also es wird tatsächlich mittlerweile, ich glaube, Putin hat das so genannt, irgendwie, dass die Katastrophe von dem Zusammenbruch von Russland als eine Katastrophe geredet.
Vom Zusammenbruch der Sowjetunion.
Also, meine ich ja, von der Zusammenbruch der Sowjetunion als Katastrophe geredet. Und das ist halt tatsächlich das, was auch viele Russen so empfinden.
Das glaube ich sofort.
Gorbatschow ja auch ein ziemlich gehasster Mensch ist dort, ja.
Das, ich glaube, das sehen sehr, sehr viele Russen so, dass Gorbatschow hat die Sowjetunion verkauft.
Genau, und sie waren halt irgendwie das große, mächtige Reich und dann auf einmal waren sie es nicht mehr. Und das ist so ein bisschen so, woran ja England auch noch immer irgendwie so ein bisschen leidet, so dieser Phantomschmerz der ehemaligen Imperialmacht. Ja,
wenn die jetzt Schottland noch verlieren, ich meine, lass das passieren, lass tatsächlich Schottland noch austreten, dann sind die ja echt bald gar nichts mehr.
Ja, die sind ja auch nichts mehr. Ich meine, wen interessiert die?
Ja, aber immerhin sind es jetzt noch Großbritannien. Dann sind sie nicht mal mehr das.
Das ist halt Kleinbritannien.
Ja.
Also, ja. Also aber was ich jetzt meine, ist halt irgendwie, dass dort tatsächlich auch so eine, ich finde, relativ gefährliche nationalistisches Narrativ sich da durchgesetzt hat.
In Russland?
Naja.
Das war da schon immer präsent.
Ja, wahrscheinlich. Kann sein, aber...
Also das ist die... Das hat ein guter Freund von mir gesagt, der Russe ist, der darf das also. Die Russen sind zutiefst undemokratisch. Die wollten eigentlich nur einen Führer haben, der ihnen zeigt, wo es lang geht. Und
sie wollen einen Zaren.
Ja, sie wollen einen Zaren. Und Putin kommt da, glaube ich, relativ nah dran. Mhm. Und ich meine, es ist ja auch irgendwie nachvollziehbar, dass es die Sowjetunion... Ich meine, vorher war es ein mächtiges Land, ein sehr, sehr großes Land. Ein, okay, wirtschaftlich jetzt nicht sonderlich starkes Land, aber eine der großen, die große Macht neben den USA. Und dann plötzlich kommt da dieses Russland und es zerfällt alles und plötzlich hat jeder Atomwaffen und plötzlich sind sie niemand mehr. Ja. Und wirtschaftlich geht es ihnen immer noch genauso scheiße wie vorher oder ähnlich scheiße. Also das ist, kann ich schon gut nachvollziehen, dass die da keinen Bock drauf haben. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das wahrscheinlich auch so intern über ein paar Schwächen, wenn man so mal eben die Ukraine annektiert, die Krim annektiert, dass das doch so über zu niedrige Renten oder so mal für ein paar Wochen hinweg täuschen kann. Also ich kann mir auch vorstellen, dass das durchaus eine Rolle mitspielt.
Ja. Naja, jedenfalls so diese ganze Melange jedenfalls aus russischem Nationalismus oder russischer ehemaliger Großmannssucht oder nostalgischer Großmannssucht, dieser komischen kalte Kriegsrhetorik, die jetzt in Washington und in Europa auch wiederum ausgepackt wird und also diese ganze Melange, die gefällt mir nicht und die finde ich irgendwie extrem scary so, ja, also die finde ich wirklich so, die finde ich unangenehm. Und
fahren noch alle nochmal schnell nach
Russland. Wobei ich jetzt keine konkrete Gefahr jetzt irgendwie jetzt lauern sehe, ja. Dass jetzt irgendwie irgendwas passieren könnte, aber irgendwie fühlt sich das irgendwie sehr nah und sehr gefährlich an.
Also das ist so ein Gefühl, dessen ich mich auch nicht erwehren kann. Also es ist so ein bisschen kam schon bei mir so, naja, vielleicht ist Kalifornien ja doch nicht so der falsche Platz, an dem man sich aufhalten sollte. Und das ist alles total witzig gemeint und ich meine es im Augenblick noch mehr als Scherz, aber es ist halt doch schon irgendwie so ein Gedanke, der sich so ein bisschen aufdrängt.
Max, nimm mich mit.
kannst du iOS entwickeln? Bring mal dir noch ein bisschen was bei.
Ich habe den Hillegrass zu Hause.
Nein, das ist doch schon. Ich glaube, für Facebook reicht das. Hillegrass ist das Standardwerk, wenn man Objective-C lernen will.
Ich wollte es mir tatsächlich mal angucken und habe dann aber irgendwie nie geschafft.
Es macht Spaß. Ja. Also wenn man ein bisschen programmieren kann, ist das eine schöne Sprache.
Gut, Krim ist auch gut.
Flugzeuge, die abgestürzt sind. Ist doch jetzt alles geklärt, ist oder? Ist
geklärt, ne?
Fand ich ganz putzig, dass so, ich habe irgendwo bei Wired ist diese Theorie aufgetaucht von irgendeinem Piloten, der geschrieben hat, so, naja, wahrscheinlich, guck mal, der ist da und da, wahrscheinlich gab es einen Brand an Bord und dann haben sie alle Geräte abgeschaltet, was dafür spricht, warum diese Positionstransmitter abgeschaltet worden sind. Kurz vorher hat er nochmal die Richtung gewechselt, da ist er genau auf diesen Flughafen zugeflogen, wo er vermutlich landen wollte. Wahrscheinlich sind alle vorher erstickt und der Autopilot ist weitergeflogen. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist das ja im Großen und Ganzen das, wie jetzt so quasi die offizielle Theorie ist.
Mhm.
Nämlich tragisch einfach, es gab einen Brand an Bord und wahrscheinlich gab es einfach nicht genügend Sauerstoff und alle sind tot. Und der Autopilot ist noch ein paar Stunden weitergeflogen. Aber was ich an dieser...
Was irgendwie auch schon sehr gespenstisch ist. Ne? Stell dir vor, so eine Maschine fliegt halt so per Autopilot über den Atlantik. Alle Leute sind da drin tot.
Pazifik.
Über den Pazifik.
Keine Panik, war nur der Pazifik.
Oder Indische Ozean war das, glaube ich. Ne? Egal.
Ist doch Pazifik.
Jedenfalls, er fliegt halt so über den Ozean und alle sind drin tot. So.
Ja.
Das ist total spooky.
Aber das passiert öfters mal. Das ist, also ich habe das mal bei einer Geschichte gehört, da haben sie dann Kampfmaschinen hochgeschickt, die dann, also das war eine kleine Maschine, an Bord derer aber auch alle tot waren und die dann auch noch selber geflogen ist. Und da war es dann halt so, falls sie noch über eine Großstadt fliegen sollte, schießen wir sie vorher ab. Mhm. Aber falls nicht, dann sind da einfach nur diese Maschinen nebenher geflogen und sie konnten wohl auch die toten Piloten da sitzen sehen quasi und haben halt, okay, sobald die jetzt, wenn die jetzt hier nur in die Wüste fallen, dann ist es okay.
Okay,
krass. Und so ist es dann auch ausgegangen.
Das ist trotzdem irgendwie spooky.
Ja, ja, total.
Und was mich aber eigentlich an dieser ganzen Geschichte während dieser ganzen ewig langen Suche nach diesem Flugzeug was ich so krass fand, ist, dass wir ja in einer Zeit leben, in der wir eine total weltumspannende Allesüberwachung haben, ja. Auch gerade mit und das ist halt gerade auch das Narrativ überhaupt so, ja, dass wir dass mittlerweile nichts mehr unbeobachtet ist, es kann nichts mehr passieren. Und ich glaube, es war noch nie so lange ein Flugzeug so lange vermisst wie dieses.
Das stimmt nicht.
Ja, okay, es gibt wahrscheinlich noch ein paar.
Es gibt sehr, sehr viele Flugzeuge, die nie gefunden worden sind.
Das kann schon natürlich sein, ja, ja.
Also, das ist.
Aber trotzdem, also man hat auch gemerkt, fand ich, irgendwie in so dieser allgemeinen Stimmung, dass das auch keine befriedigende Antwort war, dass dieses Flugzeug nicht gefunden wurde.
Ich fand es ja so lustig, dass so. Also was so aufgekommen, also so überhaupt an Theorien, da gab es auf Hacker News so die sollten noch mal GPS in diesen Flugzeugen installieren. Wieso gibt's denn da kein GPS an Bord, mit dem die immer ihre Position durchfunken? Was soll der Scheiß denn? Ja, haben sie. Haben die meisten Flugzeuge. Hatte übrigens auch das Flugzeug. Mhm. Haben sie halt abgeschaltet. Das war der Grund, warum wir es plötzlich nicht mehr gesehen haben, weil sie es abgeschaltet haben. So, warum kann man denn das überhaupt abschalten? Was soll das denn? Wieso kann man denn sowas abschalten? Das wird doch gebraucht. Ja, weil es kaputt gehen kann, kann sein, dass es in Flammen steht. Dann möchtest du gerne in der Lage sein, den Strom abzuschalten, damit die Flammen eventuell ausgehen. Und das ist.
Du hast immer diese Besserwisser-Nerds, die dann halt überall, ne? Ja.
Ja, aber nicht nur das, sondern es gab halt auch. Ich bin ja großer Daily Show-Freund und der hat dann halt so, der hat das wirklich schön zusammengefasst. Das war so, da ist ein Flugzeug abgestürzt, tragische Sache. Wie hat denn CNN darüber berichtet? Und dann so CNN siehst du so wie irgendwie so Nachrichtensprecher dastehen, so, ja, bla bla, die Malaysia 370 wird vermisst, ist wahrscheinlich abgestürzt, möglicherweise so. Und dann haben sie so den Ausschnitt gezeigt. Ja, und dann fiel irgendeinem Redakteur ein bei CNN, dass sie ja noch 23 Stunden 59 von diesem Tag auch noch ausfüllen müssen. Und dann hast du halt so dieses totale, wo es einfach explodiert, wo du wirklich mitkriegst, dass Moderatoren einfach nur Zeit schinden müssen, wo sie irgendwelche dämlichen Theorien entwickeln, wo die Story ist eigentlich, ein Flugzeug ist abgestürzt, tragische Sache, furchtbar, vielleicht findet man es noch, wahrscheinlich nie oder vielleicht nie, wer weiß. So. Und dann kommt plötzlich so, ja, wir haben hier noch irgendjemand, könnten das dann auch UFOs gewesen sein? Ja, es könnten auch definitiv UFOs gewesen sein. Also UFOs, ja, ja, klar, keine Frage, UFOs kommen auch. So, und das ist einfach nur, du kriegst einfach, also wo dann der Moderator auch wo du dem deutlich anhörst, so, es ist total unwahrscheinlich, dass das, aber könnten es eventuell auch, sagen Sie, waren es eventuell UFOs? Und nein, es waren keine UFOs. Und das ist so dieses, es geht so dieses Mehr an Nachrichten, dieses Nachrichtenprogramm führt nicht dazu, dass wir bessere Informationen haben oder dass wir also so auch, da hat ja Niggi hat ja auch einen Artikel über diese ganzen Nachrichtenticker geschrieben.
Ich habe den leider nicht gesehen, aber gelesen, aber ja.
Der Michael Schumacher Nachrichtenticker auf Focus Online, der wohl mittlerweile seit 83 Tagen
die ganze Zeit live tickert immer noch.
Die ganze Zeit live tickert. Wo mittlerweile irgendwann mal drin steht, dass ein anderer Formel-1-Fahrer, der auch einen Skiunfall hat, aber unverletzt. Das ist dann irgendwann auch mal so Michael Schumacher.
Irgendjemand ist auch mal hingefallen.
Irgendjemand anders ist auch mal gefallen, genau. Und das ist auch bei diesem Ding so schön zu sehen, dass so bloß, weil wir mehr an Informationen oder mehr an Fläche haben, die wir befüllen könnten mit Informationen, haben wir deswegen noch lange nicht mehr Informationen. Stattdessen wird diese Fläche gefüllt mit irgendwelchen spontanen Erfindungen von Informationen.
Was mir so ein bisschen fehlt, ist
und ich meine, gestern hatten wir diese Eilmeldung, dass kein Flugzeug von den Kanarischen Inseln abgestürzt ist. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Es tauchte zuerst die Nachricht auf, es ist ein Flugzeug von den Kanarischen Inseln abgestürzt. Ja. Und dann ein paar Minuten später, nein, es ist kein Flugzeug von den Kanarischen Inseln abgestürzt. War irgendwelche Touristen hatten sich getäuscht.
Nee, was ich mir jetzt, was ich mir denke, ist, jetzt sowohl bei der Krim-Krise als auch bei den Bei dem Fall der Maschine, als auch beim Fall Idati, über den wir noch gar nicht geredet haben, brauchen wir auch nicht. Aber auf jeden Fall, was mir bei all diesen Fällen irgendwie fehlt, ist halt so mal einfach dieses, wir wissen es nicht. Ja, also einfach zu sagen so, da ist etwas, ja.
Ja. Yeah.
Und das ist ein Rätsel, ja. Und wir wissen es nicht. Und wir erlauben uns und wir versuchen jetzt mal kein Urteil und keine steile These und keine Verschwörungstheorie aus dem Hut zu zaubern, sondern sagen einfach nur, das sind die Fakten und mehr wissen wir nicht. Mhm. Wir wissen nicht, ob Russland gut oder böse ist, ob das, was sie tun, gut oder böse ist. Wir wissen nicht, ob die ukrainische Revolution, wo die hinführt. Wir wissen nicht, wo dieses Flugzeug ist und warum es dort ist, wo sie es jetzt immer auch immer ist. Wir wissen nicht, was bei Edati im Hintergrund lief, ja, und wer dort und was er getan hat und wie seine sexuellen Präferenzen ist, sich einfach mal mit dem Urteil so weit zurücknehmen, wie die Fakten sind, ja.
Und dabei ist ja das eigentlich, das ist ja der Anfang einer jeden Nachricht, dass man erstmal hat man nichts, erstmal weiß man nichts und danach weiß man ein bisschen was und kann sich eventuell dann irgendwann mal ein Urteil erlauben.
Genau. Also, wir sind so gezwungene des Urteils. Wir müssen immer alles beurteilen. Wir müssen immer sagen, das sind die Guten und das sind die Bösen. Das ist das Flugzeug ist dort und dort und nicht dort und dort. Und wir brauchen immer ganz klare Definitionen von allem so. Und mir fällt das immer so schwer. Und wenn ich die Leute sehe und gerade wenn ich in den Massenmedien schaue oder auch teilweise auf Twitter, und das geht mir auch auf Twitter auch total auf den Sack, dass dann alle immer gleich so zu allem eine Meinung haben, wo ich finde, dass halt einfach noch gar keine Fakten da sind, dass sich eine Meinung darüber zu bilden.
Auf Twitter lese ich ja immer zuerst die ironische Brechung von allem und dann gucke, also so, wenn ich irgendwas über irgendein beliebiges Thema lese, gucke ich dann so erstmal auf Twitter, auf Spiegel Online oder Tagesschau.de nach, was ist denn da jetzt eigentlich? Also es passiert mir wirklich relativ
früher oft. Auf Popcorn-Piraten.
Früher auf Popcorn-Piraten. Ja, die sind jetzt wirklich, oh Gott, ich verstehe diese Piraten nicht mehr, seitdem die Popcorn-Piraten.
Wir brauchen auch jetzt auch nicht über die Piraten.
Ja, ja, brauchen wir auch gar nicht. Aber wo waren das?
Nur einen Satz. Wir bereuen es, dass sie nicht politikverdrossen geblieben sind.
Oh Mann. Oh Gott.
Du hast es prophezeit.
Ich hab's prophezeit. Ich hab's nicht so prophezeit, aber ich hab's prophezeit.
Das ist anders gemeint, aber
ja,
du
ja,
hast
ja,
es
ja,
prophezeit.
Das stimmt, ja. das stimmt. Also nicht, also ihr sind in dem Fall wir, also du und ich und wahrscheinlich noch ein paar andere Leute. Wir werden uns noch wünschen, die Piraten wären politikverdrossen. Also sozusagen, also eigentlich, so dreht es sich. Damals war es gedacht als Aufruf an die anderen, so ihr werdet euch noch wünschen, wir werden. Und heute ist es genau das, was sie uns entgegenbrüllen.
Ja,
und wir
ja.
denken uns, oh Gott, bitte.
Geht doch wieder zurück ins heiße Forum.
Oh. Ach, aber dabei sind bei den Piraten auch echt gute Leute dabei.
Ja, leider. Und sie wollen nicht aufgeben.
Ja, gut so.
Hm. Naja.
Ach, vielleicht.
Aber ich will echt nicht über die Piraten reden.
Du willst nicht über die Piraten.
Das ist alles schon deprimierend genug. Da brauchen wir nicht auch noch über die Piraten reden.
Ja, was auch immer. Also auf jeden Fall, wo sind wir gerade? Bei Nachrichten und zu viel Meinung und zu viel und nicht mal sacken und nicht mal. Aber wie oft, okay, wir sagen relativ oft, dass wir keine Ahnung haben, aber eine Meinung haben wir doch eigentlich immer.
Nee, ich hab für viele Sachen, also gerade in letzter Zeit, also vielleicht war es mal bei mir anders, so, aber
ja.
Ich weiß nicht, ob das an mir liegt oder an der weltpolitischen Lage, dass ich immer weniger das Gefühl habe, durchzublicken, so. Also ich fühle mich immer mehr hilflos gegenüber der Nachrichtenlage. Ich rezipiere das und fühle mich aber halt eines Urteils nicht bemächtigt.
Zu viel Nachrichtenlage tut auch nicht gut.
Ist auch gar nicht so, dass ich mich jetzt total megamäßig da reinlese.
Ja.
So. Also ich bin da auch ein bisschen, ich habe da auch eine gewisse Frustration und denke mir so, ach ja, gebt mir doch weg mit eurer Krim und eurem Edati und
sagt mir Bescheid, wie es ausgegangen
ist. Genau, ja, genau. Also am liebsten würde ich tatsächlich Nachrichten nur noch über die Wikipedia nachlesen. So, ja. Ist wirklich so. Also ich hab die Erfahrung gemacht, ne, gerade bei so großen.
Krim gehörte mal zur Ukraine. Ah, jetzt weiß ich Bescheid.
Gerade bei so aktuellen Großereignissen, ja. Ja, dass man da am besten einfach alles ausmacht, 2 Wochen wartet und dann in Wikipedia der Artikel.
Also bei dem Flugzeug habe ich genau das gemacht und es hat auch, ja, okay, sie haben es jetzt vermutlich irgendwie, ist vermutlich da, fertig.
Ja.
Und jetzt ist auch Nachrichtenlage vorbei. Das ist eigentlich alles, was man zu dem Thema wissen muss. Ja. Ich meine, so spektakulär ist, also ich meine, die armen Menschen, aber denen ist auch nicht geholfen, wenn man sich plötzlich da total reinsteigert.
Ja. Und ich meine, und hier können wir vielleicht ganz gut anschließen, endlich mal an diese Twitter-Geschichte, ja. Twitter geht mir so auf den Sack. Es geht mir einfach nur, es ist vielleicht auch gerade so ein bisschen akut, weil ich heute ging mir Twitter so megamäßig auf den Sack. Ich meine, was für Diskussionen heute wieder geführt wurden, ja? Also eine Diskussion über Sexarbeit, und dass das ja was ganz Schlimmes sei. Dann eine Diskussion über den Jugendmedienstaatsvertrag, worüber wir...
Der kommt noch, wieder, ja, ja.
Der ist auch gerade wieder am Start, so wieder
ein Zombie,
der Zombie, der wieder auferstanden
ist. Und zwar unverändert, ja, quasi, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja, also nicht groß auf jeden Fall. Und dann, was war da noch irgendwie? Also ganz viele Diskussionen, die einfach totale Banane sind und die wir schon das Allerabsurdeste, dieses Online-Journalismus versus Print-Journalismus.
Das, ja, fand ich ja süß.
Ja, also ich fand diese Aktion ja auch niedlich die mit Aktion den... Mit dem toll. Hoodie fand ich auch lustig, aber die Diskussion, aber eigentlich war es ja auch ein ironisches Statement, ja, yeah, weil diese Diskussion ist doch wirklich so absurd bescheuert.
Ich fand diese
und vor allem so 2008.
Aber das fand ich ja das Tolle daran. Diese ganze Hoodie-Nummer, fand ich war Twitter damals so, wie ich es kannte. Also so ein bisschen, also Kommentar zur Zeit, ironisch, also nicht über irgendjemanden, also doch ein bisschen über jemanden lustig machen, aber jetzt auch nicht mit dem Finger drauf zeigt, sondern guck mal, wir haben ja alle Hoodies an, fand ich eine tolle Aktion.
Soli-Hoodie, ja, ja.
Soli-Hoodie. Viele Leute, die es zusammen machen, also so die Masse wiederum zu zeigen, die echt beeindruckend ist, das ist ja auch immer, das war ja auch immer so dieses, guck mal, wie viele andere da noch mitmachen bei Twitter. Mhm. Und diese ganze Hoodie-Nummer fand ich durchweg total toll.
Das fand ich gut, aber dann aber die Diskussion, die dahinter steht, ist doch nun wirklich echt so Banane, müßig und so alt und altbacken und absurd eigentlich.
Das finde ich tatsächlich auch.
Da sind wir jetzt halt, also wir haben diese Hoodie-Nummer bei am Sonntag, ne, glaube ich. Und wir sind ja jetzt natürlich über diese Hoodie-Nummer selber hinweg und jetzt bleibt nur noch diese Diskussion übrig, diese Banane ist einfach so.
Aber auch da finde ich tatsächlich so diese ganze, dass hier, also und da ist Deutschland wirklich noch ein bisschen zurück, so hier so, oh, darf man Hoodies tragen? Also dass das ja offensichtlich auch als was Negatives galt und mein möglicherweise zukünftiger Arbeitgeber und einer der mächtigsten Menschen der Welt ist dafür bekannt, dass er nur im Hoodie rumrennt und ich glaube, da sind die Amerikaner wirklich entspannter dabei, das einfach zu, okay, ist mir scheißegal, was der für Klamotten
hat. Max, du musst da einfach die echt trollen und gehst da jeden Tag im Nadelstreifen an.
Mit Fliege. Ich sehe mit Fliege total scheiße aus, ansonsten.
Oder so ein Frack.
Hello.
Man macht dann schön den Europäer.
Genau. Den Deutschen.
Den Deutschen. Ja. Den Deutschen.
Ich glaube, da brauche ich nicht mal zu betonen, das kommt schon von alleine so rüber. Hallo Schatz, ich liebe dich. So und schon ist es.
Ja, aber das Ekelhafte ist dann natürlich, dass dann plötzlich du dann halt diese Hoodie-Aktion machst, ne, und dann machen alle mit und unter anderem auch Kai Diekmann. Und weil er ist ja jetzt auch so Hoodie-Typ, ja?
Ja.
Das ist ja diese krasse Wandlung, die er gemacht hat, irgendwie in seinen 10 Monaten Silicon Valley.
Der war auch bei Marc.
Der war auch bei Marc. Der hat da auch viel gelernt.
Ich weiß nicht, ob er
da
noch
verkommen hat. Seitdem läuft er halt mit seinem mega Hipster-Bart rum, ja, und seinem auch ein Hoodie und so und hat dann halt auch so ein Hoodie angezogen,
ja,
und irgendwie ein Foto gemacht, ja. Dabei ist er ja Printjournalist, der Sack.
Die Sau.
Und naja, aber es ist halt irgendwie.
Aber so, ist das nicht auch ganz schön, dass man trotz, also wirklich mal, ich meine, dafür ist doch Twitter dafür war Twitter doch irgendwann mal gut. Oder vielleicht ist das, dass wir noch daraus lernen müssen aus Twitter. Was wir aus Twitter lernen können. Also früher war es ja so in der Anfangsphase von Twitter, war es ja so, guck mal, ich bin damit gar nicht allein. Sondern es gab auch andere Leute, die so ähnlich tickten wie wir. Und dann kommt diese Phase, die mindestens noch bis jetzt dauert, so diese, aber da draußen sind die anderen, wir müssen uns verbinden gegen die anderen, die da draußen sind, weil die sind alle böse und wir sind hier drinnen gut, weil wir sind ja gar nicht die allein, also so die aus
der ersten. Das ist andersrum, wir sind die Bösen jetzt.
Nein.
Doch.
Nein, ich meinte, dass man, dass auch Kai Diekmann, man hat sogar mit jemandem wie Kai Diekmann hat man noch Gemeinsamkeiten.
Und das ist ja das Erschreckende, ne?
Also, was ist denn daran erschreckend?
Ja, weiß ich nicht. Also Kai Diekmann ist ja schon irgendwie so jetzt von diesem moralischen Standpunkt durchaus jetzt jemanden, mit dem man sich nicht identifizieren möchte.
Ja, oder? Aber er ist halt bei Online-Journalismus ist er offensichtlich tendenziell eher auf der Seite, auf der bei den Hoodie-Trägern als bei den anderen. Das ist doch okay.
Okay, er ist ein Arschloch, aber er ist unser Arschloch.
Also ich meine, wie viele Arschlöcher haben wir bei uns auf der Seite?
He may be a bastard, but he's our bastard.
Nee, aber ja, also ist doch so.
Ja.
Also nee, ich sage jetzt gar nicht, dass Kai Diekmann einer von uns ist, aber also einfach, man hat auch mit jemandem wie Kai Diekmann Gemeinsamkeiten. Das ist doch erstmal nichts Schlimmes. Und was halt Kai Diekmann ist halt nicht... Also Kai Diekmann ist nicht mein Feind, weil er die Digitalisierung nicht verstanden hätte. Wenn irgendjemand die Digitalisierung verstanden hat in dieser deutschen, hier in Deutschland, dann ist es definitiv Springer. Also die wirklich, was das Technische angeht, immer eigentlich relativ weit vorne waren. Insofern finde ich das auch absolut berechtigt, dass Kai Diekmann da so...
Die Autoren des Leistungsschutzrechts sind.
Die sich das, ja, aber die halt sozusagen, wenn, also wie diese damals per MMS Bildleserreporter Telefonnummer und sowas, als alle anderen Telefone da haben die das gemacht und die auch
die waren immer vorne dabei, das
total
bin ich auch völlig dabei bei dir, also die sind definitiv innovativ.
Das ist nicht der Grund, weswegen ich Kai Diekmann nicht mag, sondern ich mag ihn wegen seiner politischen Einstellung nicht, aber offensichtlich, wenn es darum geht, mal den Printleuten eins oder mal so nett an die Seite zu knuffeln und zu sagen, naja, nehmt euch mal nicht ganz so ernst, dann ist Kai Diekmann vielleicht doch mal ausnahmsweise auf der richtigen Seite. Das ist doch okay.
Naja, ich war ein bisschen erstaunt über die Allianzen. Obwohl, ich war nicht völlig erstaunt, weil ich folge Kai Diekmann, glaube ich, seit er twittert irgendwie. Und habe diese Entwicklung halt mitgesummt. Insofern war es eigentlich total folgerichtig, ja.
Ja.
Aber trotzdem hat es mich dann plötzlich erschreckt, dass ich plötzlich irgendwie, dass ich eine Aktion gemacht habe, die er auch gemacht hat. Also plötzlich wurde diese Allianz deutlich. So.
Ich denke schon die ganze Zeit drüber. Also ist mir durch den Kopf gezuckt. Aber mit deiner Brille siehst du auch ein bisschen aus wie Kai Diekmann. Ohne Scheiße, hab ich schon gedacht.
Ach du Scheiße.
So ein bisschen so vom Licht her und so. Ich meine, er hat jetzt den gleichen Bart wie du.
Also, ja, wenn überhaupt. Sieht Kai Diekmann aus wie ich.
Das stimmt natürlich.
Und nicht ich wie Kai Diekmann.
Okay.
Verdammt nochmal.
Ja, aber das ist natürlich, das stimmt. Ich meine, der Mann ist echt anpassungsfähig. Das muss man auch echt mal sagen. Also ich meine, so dieses, dann zieht er sich, also ich meine, schon allein diese ganze Nummer, da nach Silicon Valley zu gehen, sich einen Bart wachsen zu lassen und ein bisschen auszusehen wie so ein Hipster, das ist ja auch echt.
Man muss sich überlegen, wie er hingekommen ist, ja, mit dieser Hornbrille, dann die zurückgegelten Haare und seinem Anzug, ja, so ist er da hingegangen. Ja. Und wiedergekommen ist es ja nicht wiederzuerkennen, das ist ja unglaublich, ne? Also sowas habe ich echt doch, das hätte ich nicht für möglich gehalten.
Also ich meine, was für ein dämlicher Selbstdarsteller, ohne Frage. Aber auf der anderen Seite muss man auch erstmal können. Also ich meine, es ist wirklich bei mir wirklich so eine totale Kombination aus extremer Abneigung, aber auch irgendwie ein Stück weit Bewunderung. Und ich meine, der Typ wäre nicht an der Position, an der er ist, wenn er nicht auch was drauf hätte. Aber, ach,
ist schon alles.
Naja.
Ist schon okay mit Kai Diekmann. Mal so
eine aber ich würde mal zurück zu Twitter, weil Twitter ist aus verschiedenster Hinsicht, fühlt es, ich habe wirklich, ich sage das einfach mal so ganz dramatisch, melodramisch, wie ich das empfinde, ich habe den Glauben an Twitter verloren.
Sollten wir doch alle auf app.net gehen?
Ich bin jetzt kurz vor meinem 7. Twitter-Geburtstag.
Ich habe meinen verpennt.
Du hast deinen jetzt schon gehabt. Mhm. Ich werde jetzt die nächsten Tage, ich glaube Anfang nächsten Monats habe ich mein siebenjähriges, das verflixte siebte Jahr, ne?
Stimmt.
Und ich glaube, dass das ist die längste Beziehung, die ich je hatte. Und ich glaube, ich lasse sie jetzt still und leise auslaufen. Ich habe wirklich das Gefühl, ich habe nicht mehr das Gefühl, dass ich groß Leute erreiche auf Twitter. Mhm. Ich habe das Gefühl, dass dort viel Karteileichen ist. Ich habe das Gefühl, dass die Reichweite da nicht mehr wirklich, dass die sinkt, also ganz massiv. Und sich niemand mehr so richtig dafür interessiert. So. Ich glaube, die Leute wandern ab, irgendwie, sei es, dass sie irgendwie was anderes machen, irgendwie gar nicht mehr so groß im Internet rumhängen. Viele sind auf Facebook oder konzentrieren sich jetzt immer mehr auf Facebook, das habe ich das Gefühl.
Okay.
Also das ist wirklich so.
Was? Ja, nee, okay.
Nee, das ist ganz abgefahren, ne? Also, und was ich auch beobachte, ist, dass halt Leute dort, die Facebook wirklich ernsthaft benutzen, im Gegensatz zu mir, ich leite da ja immer nur meine Tweets rein und lasse das so ein bisschen nebenher laufen. Aber Leute, die halt dort auf Facebook aktiv sind und dann irgendwie auch konkret aktiv sind, dass die extrem viel Interaktion haben, verglichen mit Twitter. Und das halt, obwohl sie weniger Leute haben, die dort folgen, als zum Beispiel ich auf Twitter, ja. Aber rein nominal.
Also das ist das, also diese Followerzahlen, die sind also vielleicht
ist komplett egal geworden, oder?
Vielleicht ist das ja bei dir nicht ganz so. Also ich habe ja so diesen Twitter-Trübsal, den habe ich ja schon ein bisschen früher geblasen. Einfach, ich habe ja irgendwie, ich glaube, ich hänge immer noch bei 10.700 irgendwas Followern. Ich glaube, das habe ich schon vor einem Jahr erzählt, dass ich bei 10.700 Followern hänge. Und bei mir ist irgendwie so eine Decke erreicht, die das ist halt die Followerzahl, die habe ich und mehr werden es auch nicht mehr. Ist jetzt auch nicht schlimm, also ist jetzt auch nicht.
Darum geht es ja auch gar nicht. Es geht tatsächlich um die Leute, die wirklich das auch
genau, lesen, aber bei so, dir oder? Ist es halt immer noch weiter gewachsen sozusagen. Mhm. Und bei mir ist sozusagen dieses Gefühl, das werden aber nominal von denen. Followern, das sind so und so viele Karteileichen einfach, das werden tatsächlich weniger und das sind vielleicht nur noch 2000 Leute oder vielleicht sogar nur noch 500 Leute oder weiß der Teufel was. Dieses Gefühl stellt sich bei mir schon ein bisschen länger, glaube ich, an als bei dir. Bei dir sind es halt immer noch mehr geworden und dadurch hast du es vielleicht nicht so gemerkt, dass die Zahl eigentlich tatsächlich nicht, vielleicht ist sie auch nicht geschrumpft, sondern tatsächlich einfach nur nicht gestiegen sozusagen.
Ja, genau. Ich hatte das sowieso schon sehr lange, dass so eine Stagnation ist und mittlerweile habe ich das Gefühl, dass so ein Rückschritt ist. Und jetzt habe ich auch ein paar Statistiken gesehen. Also beim Netzökonomen war irgendwie ein Bericht darüber, dass die deutsche Twitter-Nutzung massiv zurückgeht.
Okay.
Also an aktiven Twitterern, also aktiven deutschsprachigen Twitterern. Ich habe das Gefühl auch, dass das wurde auch mehrfach erzählt, dass die Reichweiten extrem runtergegangen sind. Ich merke an meinen Artikeln, die ich so schreibe, ne, wo die Links herkommen, dass Facebook mittlerweile ganz oft Twitter überflügelt, obwohl ich bei Facebook wirklich nicht groß aktiv bin. Wenn ich mir beispielsweise so Leute angucke wie Leander Wattig, der macht viel so in Sachen Buch Internet-Schnittstelle, ja, also er ist halt so ein Berater für Social Media Kram und so weiter und so fort, aber vor allem für Buchprojekte, Buchbranche. Er ist da ziemlich umtriebig in der Buchbranche. Ich habe jetzt halt dadurch, dass ich jetzt irgendwie jetzt selber irgendwie Teil der Buchbranche gerade werde, halt ein bisschen mehr mit ihm zu tun. Netter Typ, aber er macht halt fast alles, er macht halt sehr, sehr intensiv, arbeitet er mit Facebook und ich sehe halt, wie da seine Interaktion ist, wie er da irgendwie 0,nix für irgendeinen Kram irgendwie 100 Likes bekommt und irgendwie Kommentar-Threads bis zu abwinken. Also eine Interaktion Und das, obwohl er dort extrem viel weniger, keine Ahnung, Connections hat, als jetzt ich bei Twitter oder so etwas. Ja, also das heißt, obwohl er dort weniger nominal Leute hat, die er erreicht, hat er dort einen größeren Buzz eigentlich. Mhm. Und ich denke mir mittlerweile, ja, ich glaube, das ist halt einfach der Punkt. Ich glaube, Twitter hat es irgendwie in Deutschland nicht geschafft und der Peak ist vorbei. Der Peak war irgendwie 2011, 2012. 2012 wahrscheinlich irgendwie und jetzt geht das zurück so. Und ich glaube, dass was wir jetzt und dann kommt nochmal ein ganz subjektives Empfinden hinzu, dass es mag auch komplett an meiner Timeline liegen. Aber meine Timeline ist halt, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl umgekippt. So wie so ein Ökosystem. Irgendwie da streiten sich alle nur noch über irgendeinen Quatsch und da werden Diskussionen von vor 10 Jahren geführt. Und das ist irgendwie, das ist alles so zäh, Kaugummi-Dreck und das interessiert mich alles nicht mehr.
Das hatte ich ganz extrem die paar Tage, als ich in Amerika war. Wenn ich morgens aufgewacht bin und quasi Twitter aufgemacht habe. Normalerweise, wenn ich hier morgens aufwache und Twitter aufmache, dann sind die anderen Leute auch gerade aufgestanden. Dagegen, wenn ich da aufgestanden bin, dann war so, ich bin da vielleicht um 9 aufgestanden, dann war es hier so gegen 17 Uhr. Hier quasi so gerade so Stimmungs, so ein bisschen so Abendskampfstimmung, auch was weiß ich was, so irgendeine steile These von Plom und meinetwegen auch von dir und sowas und wo ich wirklich so dieses Gefühl, oh Gott, Twitter auf, Twitter zu. Ansonsten habe ich, glaube ich, mir das schon so ein bisschen so die ganz schlimmen Kampfgeister da entfollowt, weil es mir auch einfach zu viel wird. Also ich lese Twitter gerade mal wieder relativ gerne, aber durchaus nicht irgendwie. Also für mich ist eine Menge an Twitter schon verloren gegangen. Das war also aber auch teilweise auch gut, dass es verloren gegangen ist. Also ich weiß nicht, hast du, dass du bei jedem Pfaff eine Push-Notification kriegst? Hast du nicht mehr? Hattest du früher aber mal? Mhm. Oder bei jedem Retweet? Das hatte ich auch. Das habe ich schon seit ein paar Jahren nicht mehr. Also so, dass ich auch dieses Twitter sozusagen als dauerhafter Pulsschlag, wenn mein Telefon mal für länger als eine Minute nicht vibriert, dann gibt's irgendwo ein Problem so quasi. und auch so dieses bisschen ein Stück weit Abhängigkeit davon, so dass diese Aufmerksamkeit, dass ich habe jetzt gerade Aufmerksamkeit erzeugt und ich habe halt diese Schallkammer da drin. Und das habe ich, davon habe ich mich doch einfach, weil ich SMS und Nachrichten und Mails von Leuten, die mir wichtig waren, verpasst haben, weil ich halt irgendwann nicht mehr auf diese ganzen Retweets und Pfaffs und sowas, die nicht mehr einfach nur ignoriert habe, sozusagen. Ich wollte die Vibration meines Telefons, wollte ich, dass die auch was für mich bedeutet und das habe ich irgendwann dann hingekriegt, dass das jetzt der Fall ist. Also bei Twitter kriege ich nur noch Replies von Leuten, denen ich auch followe, aufs Handy und halt DMs. Und in dem Moment hat Twitter für mich natürlich an Bedeutung massiv verloren, was ich aber für mich persönlich eher als Gewinn wahrnehme, weil es mich auf die wichtigen Dinge in meinem Leben konzentriert, nämlich auf mein direktes Umfeld, was mir dann doch wichtiger ist als die Aufmerksamkeit von 10.000 Geister-Followern.
Die Nicht-Aufmerksamkeit.
Oder die Nicht-Aufmerksamkeit von 10.000, ja. Und ich bin sehr, sehr froh, dass ich nicht in der Situation bin, davon abhängig zu sein. Also ich meine, es gibt sehr viele Leute, die haben darauf irgendwie ein Geschäft oder leben davon, von dieser Aufmerksamkeit, die sie da kriegen. Also du ja ein Stück weit auch.
Und eben, genau, das ist halt auch der Punkt, unter dem ich das jetzt irgendwie fast mich gezwungen sehe, das zu betrachten, aus so einer ganz pragmatischen Perspektive, wo erreiche ich mein Publikum, ne?
Ja.
Und das ist halt auch etwas, wo ich halt einfach nicht mehr das Gefühl habe, dass es Twitter ist so. Und ich überlege jetzt gerade halt, ob ich nicht von meiner stiefmütterlichen Facebook-Nutzung jetzt mal in eine richtige Facebook-Nutzung umsteigen sollte.
Du, ich als Facebook-Mitarbeiter kann ich da nur sagen.
Ja,
ja, keine Facebook. Ahnung.
Und der Witz ist ja, wie gesagt, 7 Jahre Twitter und seit mindestens 2 oder 3 Jahren denke ich mir schon, okay, das mit Twitter irgendwie ist jetzt auch langsam gut und das müsste jetzt mal das neue heiße Ding kommen.
Das kommt ja? einfach nicht.
Und das kommt einfach nicht. Und jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich sogar sage, wie Facebook ist heißer als Twitter. So. Sorry. Ich meine, okay, Facebook hat auch viel getan, ja, muss man auch dazu sagen. Sie haben, man muss halt sagen, früher war es halt so, Twitter war das, wo ich die coolen Leute kennengelernt habe, ja. Und Facebook war halt das, wo meine ehemaligen Schulkameraden rumhingen. So, und so war die Aufteilung, ja, und dementsprechend war die Sexiness natürlich auch verteilt, ja. Aber mittlerweile ist das halt auch gar nicht mehr so. Also mittlerweile sind dann halt auch irgendwie fast alle Leute, die ich dann irgendwie neu kennenlerne, tue ich dann irgendwie, habe ich dann auf jeden Fall bei Facebook so. Und ich filtere meine Timeline irgendwie und da kommen auch mittlerweile, habe ich dort eigentlich ein ganz gutes Newsprogramm, also so auch als Konsument.
Also ich bin nach wie vor, was Facebook angeht, ich gucke viel, viel öfter an Twitter als an Facebook. Ich gucke hin und wieder mal nach. Aber ich finde, bei Twitter habe ich das Gefühl, dass sie nicht wissen, wo die wichtigen Punkte liegen. Also ich finde, wie sie DMs,
die haben es so versaubeutelt.
Also dass man keine Links in DMs mehr packen kann.
Ist keine vernünftigen. Ist einfach kaputt, der Scheiß.
Das ist wirklich furchtbar. Stattdessen haben sie irgendwann diese dämlichen Fotos in DMs eingeführt, damit sie das vor Instagram haben. Jetzt halt dieses Leute in Fotos taggen. Das haben wir ja vorhin schon kurz gehabt, dass man irgendwie, dass sie jetzt überlegen oder laut überlegt haben, Hashtags und Ad-Replies irgendwie runterzutonen. Und wirklich, ich habe in meinem E-Ring steht mein Twitter-Name mit einem Ad-Zeichen davor und der Twitter-Name meiner Frau mit einem Ad-Zeichen davor.
Du solltest über diese E-Ringe bitte in dem Technik-Tagebuch von Katrin Passig einen Artikel drüber schreiben.
Ah, stimmt, das wäre tatsächlich
interessant. Das wäre echt ganz witzig. Auch mit der Überlegung, wie deine Enkelkinder darauf reagieren, wenn du irgendwie ihnen von Twitter erzählst. So.
Das stimmt total. Dieses Ad-Zeichen in Namen und dieses Twitter und dieses Beziehung aufbauen und sowas, das ist mir wirklich wichtig und da steckt wirklich eine große Liebe drin. Und ich habe ja mit Tim bei Mobile Max damals immer noch diesen Streit gehabt und Twitter und Tim war damals gerade in so einer Herzbruchphase, hatte ich so das Gefühl, wo ihm das Herz gebrochen worden ist und wo er deswegen sauer auf Twitter war. Und ich kann das auch und ich bin da vielleicht desillusionierter oder sowas, aber Twitter war für mich mal pure Liebe. Also es gab wirklich wenige Dienste, die ich so geliebt habe, und das meine ich wirklich innig, wie Twitter. Oder es gibt keinen anderen Dienst. Und ich habe das Gefühl, dass bei Twitter selber in der Firma, zumindest da, wo die Entscheidungen getroffen werden, niemand diese Liebe auch nur erahnt oder jemals selber gespürt hat. Und das ist was mich echt traurig macht. Also so dieses, dass sie so gar keine Ideen darauf haben oder dass die Ideen, also ich meine, dass sie da verzweifelt reagieren, dass ihr Einfluss sinkt, okay, geschenkt, aber mit mehr Leuten auf Fotos taggen, warum? Das ist nicht, ich habe mir nie einen Twitter-Account zugelegt, weil ich, hoffentlich eines fernen Tages werden sie Leute in Fotos taggen können. Und ich weiß noch, als wir darüber diskutiert haben.
Ich finde es aber ehrlich gesagt nicht schlimm, dass sie jetzt den Dienst weiterentwickeln.
Ich finde das nicht schlimm. So mein Ding. Ich finde die Richtung ist die falsche.
Ja, also sie sollten auf jeden Fall mal scheiß DMs irgendwie erstmal reparieren, bevor sie irgendwas anderes machen.
Das sollten sie machen. Es gab ja irgendwie diese Geschichte, dass sie encrypted DMs hatten, möglicherweise. Also sie probiert haben, DMs zu verschlüsseln und das dann irgendwie wieder eingestellt haben. Das hätte ich cool gefunden. Ich finde, es sind ja auch noch gute Leute bei Twitter. Wie sich Twitter immer bemüht hat, hier gegen diese ganzen NSA-Sachen und Überwachung und sowas vorzugehen und sowas. Das sind echt Sachen, wo ich bei Twitter sage, wow, ihr seid cool und ihr habt es echt drauf. Aber was so in letzter Zeit kommt, ist wirklich, also seit einigen Jahren. Genau,
also ich habe auch das Vertrauen, in die Entwicklung der Plattform verloren. Ich habe das Vertrauen in die Community verloren.
Ja.
Und ich habe Vertrauen in die Zukunft der Plattform verloren. Und das sind halt irgendwie, das ist mittlerweile so, und das muss ich jetzt einfach mal eingestehen, das war jetzt 7 Jahre lang anders.
Ja.
Und ich werde jetzt mein Twitter-Konto nicht löschen von heute auf morgen, so das wird nicht passieren. Aber ich glaube, ich werde sukzessive meine Aufmerksamkeit und meine und so weiter werde ich jetzt so von Twitter langsam aber sicher abziehen.
Also, dass man seinen Account löscht, das ist ja, ich meine, das gibt's ja echt Schlimmeres. Was halt das Schlimme ist, was passieren kann, dass du einfach vergisst, dass du einen Twitter-Account hast. Das ist
problematisch. Das wäre das
Realistischere, was passieren wird
im Zweifelsfall. Ja, das wird, glaube ich, jetzt aber 2014 nicht mehr passieren. Das glaube ich nicht, aber,
Das glaube ich, also ich glaube auch, dass ich diesen, also ich gucke in letzter Zeit auch wieder
Ich bin auch irgendwie auch zu News-Junkie für nur Facebook. So, Facebook ist halt, da bewegt sich die Timeline ja nicht so viel, ne? Das ist ja immer so. Also da reicht es ja, wenn man zweimal am Tag drauf guckt. Und was ja auch gut ist, ist ein anderer Use Case. Funktioniert anders, ne? Und deswegen funktioniert es, glaube ich, auch besser für viele Leute, die halt nicht so viel Zeit darauf verschwenden wollen, wie wir zum Beispiel auf Twitter. Ich bin halt so ein News-Junkie, deswegen ist halt dieser Ticker, den Twitter ja immer noch irgendwie anbietet, halt für mich immer noch irgendwie ganz gut. Vielleicht sollte ich auch einfach mal irgendwie hingehen und mal irgendwie so meine Timeline aufräumen oder sowas. Vielleicht hilft das ja irgendwie.
Aber es ist auch so ein Dauerzustand. Timeline aufräumen ist ja auch eher so ein...
Habe ich schon lange nicht mehr gemacht, so richtig. Ach so. Also insofern.
Also... Ich bin nach wie vor ja großer Fan meines RSS-Readers, also mehr denn je, sage ich jetzt mal.
Okay.
Und ich nutze ja Feedbin und zahle den brav meine $2 im Monat oder 2 Euro im Monat, die ich dafür nutzen muss und nutze das alles mit Reader und Konsorten. Und das ist sowas, was mir wo eben nicht nur das, wo ich auf Twitter, also das ist so was mich auch sehr an Twitter oder, nee, das tatsächlich nicht nur an Twitter, sondern auch an diesen ganzen, so die Nachrichten, die weiter verbreitet, also Tante hat neulich eine Nachricht, so einen Tweet gebracht, wo er so, das ist das Dümmste, was ich seit Wochen gelesen habe, Link. Und ich habe den Artikel gelesen und er hatte recht, das ist tatsächlich so ziemlich das Dümmste, was man in den letzten Wochen hätte lesen können. Und ich habe ihm dann geschrieben, ja, bitte verlink doch auf das, nicht auf das Dümmste, was du seit Wochen gelesen hast, sondern eher auf das Schlauste. Und das ist halt sowas, was, also auch diese Flugzeugnummer, dieses 24-Stunden-Programm, dieses News-Junkie-Sein, dass das eben sich über diese sozialen Medien doch eher nicht unbedingt die gut durchdachte Meinung verbreitet, sondern die möglichst einprägsame und aufregende und Meinung. Und da finde ich meinen RSS-Reader dann doch wesentlich spannender, wo ich halt so, ich meine, die sind jetzt definitiv nicht, die Quellen, die ich da drin habe, nicht über jeden Zweifel erhaben. Aber es ist halt nicht immer so dieses, oh, Squirrel, Ding, sondern es sind auch Sachen, die im Zweifelsfall schon mal ein bisschen abgehangen sind und sowas. Und das ist sowas, was mich sehr an Facebook und Twitter gerade nervt.
Was der nächste heiße Scheiß ist, wissen wir ja auch, ne? Das ist ja Keybase.
Ah, Keybase, stimmt.
Keybase.io.
Wie ist das eigentlich auf Keybase? Sollte ich jemanden tracken, den ich gar nicht kenne?
Ich tracke nur Leute, die ich kenne.
Ich auch im Augenblick, aber ich weiß gar nicht. Vielleicht sollte man auch ein paar Leute tracken, die man nicht kennt.
Warum sollte man? Ich habe das mit dem Tracken ehrlich gesagt auch noch gar nicht kapiert. Was habe ich jetzt davon, dass ich jemanden tracke?
Erstmal mal erklären, was Keybase ist.
Genau, also Keybase.io ist so ein Dienst, der, also ich verstehe ihn als so eine Art, wir holen das Konzept des Key-Servers ins 21. Jahrhundert.
Also Key-Server in dem Fall jetzt, also Verschlüsselungs-Key, PGP-Key.
Genau.
Also sozusagen diese Keys, mit denen ihr normalerweise im Idealfall eure E-Mails verschlüsseln würdet, wenn ihr eure E-Mails verschlüsseln würdet. Und da gibt es ja so dieses Problem, wie kriege ich denn raus, wie finde ich denn die Identität von jemand anders raus? Und weiß
auch sicher, dass das der richtige Schlüssel ist
für die Identität. Und weiß auch, genau. Und Keybase.io löst dieses ganze Problem so, indem man einfach sagt, okay, dein Twitter-Account und dein GitHub-Account etc. pp., das ist deine Identität. Und du schickst einen Tweet sozusagen mit deinem Key drinne ab. Deinem Public Key.
Oder eine encrypted Message in deinem GitHub-Account. Und was ich jetzt auch gerade heute gemacht habe, gibt es auch noch halt, du legst einen Pfeil auf deiner Domain ein, mhm. ne? Also nach einer bestimmten URL, wo auch eine encrypted Message ist, wo du halt sozusagen verifiest, I'm the admin of so und so, ja. Mhm. Und das Ganze dann PGP verschlüsselt mit deinem Private Key.
PGP signiert.
PGP signiert, genau, mit deinem Private Key. So dass das halt irgendwie überprüfbar ist. Und jedenfalls kann man so halt verschiedene Accounts und verschiedene Webseiten und so weiter und so fort, das wird auch, glaube ich, noch erweitert mit verschiedenen anderen Diensten, mhm. Kann man dann halt sozusagen dort proven. Und dann hat man zumindest halt irgendwie so eine klare, nachweisbare Zuordnung von Accounts und eben diesem öffentlichen PGP-Key. Und ich finde, das tatsächlich macht in unseren heutigen Zeiten sehr, sehr viel Sinn, weil man ja auch gerade beispielsweise Leute übers Internet kennenlernt. Also so eins der Konzepte, dieses Identitätsproblem zu lösen, ist ja die klassische Krypto-Party. Ja? Also man trifft sich und trinkt zusammen Bier. Und dann stellt man sich vor, ich bin der Michael Seemann, willst du kurz mal auf meinen
Möchtest Perso, du mal meine Identität prüfen?
Genau, willst du mal meinen Perso komm sehen? So? Und hier ist übrigens mein Public Key. So,
genau.
Ja? Und das ist eigentlich eine ganz schöne Sache so. Und wenn man irgendwie irgendwelche Leute, die man irgendwo in irgendeinem schummrigen Hacker-Club irgendwie kennenlernt, irgendwie unbedingt mit denen sofort verschlüsselte E-Mails schicken will, ist es wahrscheinlich auch toll, aber eigentlich lernt man halt die Leute im Internet kennen, die leben dann meistens aber oft auch gar nicht in der eigenen Stadt, in der man selber wohnt. Und trotzdem will man mit ihnen verschlüsselt kommunizieren können. Und ehrlich gesagt, wenn ich denen auf einem Kongress beispielsweise begegne, ja, also ich überlege jetzt beispielsweise, Ohoi Poloi war jetzt irgendwie auch auf dem Kongress, ich habe ihn nicht kennengelernt, aber hätte er sich hingestellt und hätte gesagt so, hi, ich bin übrigens Ohoi Poloi, hätte ich gesagt. Und
das ist mein Public Key.
Das ist mein Public Key, hätte ich sagen können, ja, das kann jetzt jeder sagen, so, ja. Genau. Ich meine, inwiefern ist halt ein Gesicht, ja, das vor mir steht, wirklich noch ein valider Identitätsvergleich, gerade wo Leute irgendwie
nicht nur ein valider, sondern ein besserer
oder ein besserer
als ein Twitter-Account,
wo viele ja auch tatsächlich einfach so aus einfach nur aus und unter Pseudonym beispielsweise genau. unterwegs sind in einer Welt. Und deswegen finde ich das erstmal eine ganz gute Sache.
Also bei Keybase IO macht halt Dienste wie Twitter und GitHub zu deinem Identitätsprovider, indem du halt einmal deinen Public Key twitterst und dann vermerkt Keybase IO das und sagt, okay, das also war dein Public Key. Public Key
können sie nicht twittern, weil der ist länger als 140 Zeichen, aber.
Aber es ist dann ein Hash auf den Public Key.
Ich glaube, das ist der Hash oder sowas.
Genau. Ja. Und das ist. Länger als 140 Zeichen, krass. Okay.
Public Key ist so ein Block.
Das, ja, je nachdem. Aber was auf jeden Fall das Schöne daran ist, dass man halt so eine Identität doch relativ lange rückwirkend überprüfen kann. Nämlich, man kann zum Beispiel bei so einem Tweet kann man nämlich, also ist ja, also dass jemand anders kommt und meinen Twitter-Account übernimmt und dann halt einen neuen Key da reinpackt, ist relativ wahrscheinlich. Also das ist. Oder es ist jetzt nicht so unwahrscheinlich und dann anfängt quasi in meinem Namen, aber dass diese Person dann vielleicht darauf stoßen könnte und uns feststellt, Moment mal, dieser Tweet ist erst 8 Minuten alt, möglich, also in dem mein Public Key drin steht, zu dem Zeitpunkt, wo er mich angeschrieben hat, möglicherweise stimmt das ja gar nicht.
Erstens und zweitens, dadurch,
und dafür dass ist halt Tracking
mit,
da.
Und zweitens, dass du halt das auch mit mehreren Accounts, also nicht nur mit einem Twitter, sondern halt, also um halt beispielsweise jetzt irgendwie eine Identität zu fälschen, reicht es nicht, dass ich nur den Twitter-Account von jemandem hacke und da einen Tweet absende, ja. Ja? Sondern ich müsste halt dann auch den GitHub-Account und in meinem Fall müsste man auch noch meine beiden Webseiten hacken. Ja? Also,
aber nicht nur das, sondern in dem Fall, du hast das ja schon alles gemacht und ich weiß jetzt, dass das dein Tweet war und ich tracke dich ja jetzt quasi auf Keybase. Und das führt dann dazu, dass wenn sich plötzlich dein Key da ändern würde, würde mein Client plötzlich sagen, Moment mal, Da stimmt doch irgendwas nicht. Beim MS Pro ist irgendwas schiefgelaufen. Ich müsste quasi erstmal wieder reüberprüfen, ob du denn tatsächlich diese...
Ganz kurze Frage, weil ja? Ich habe ja heute irgendwie Änderungen gemacht, dass ich halt irgendwie neue Sachen da geproofed habe, halt in meinen Webseiten und so.
Ich glaube, es geht nur darum, dass du einen neuen Private Key hast.
Da kriegst du auch keine Notification oder sowas. Also das heißt, nur wenn ich mein Public Key austausche.
Genau, müsste man eigentlich mal überprüfen, müsste man sich vielleicht mal tatsächlich eine von den Invitations mal holen und gucken.
Dann wirst du irgendwie benachrichtigt oder was?
Müsste man mal gucken, was da passiert, wäre mal spannend. Also, aber ja, in der Theorie, dass dann entweder benachrichtigt würde oder zumindest vielleicht sogar auf der Webseite entsprechend.
Das Tracking habe ich halt erstmal so als Key-Signing. Also das kennt man halt aus dem Key-Server-Konzept. Ja, also das andere Beispiel, also jetzt neben der Crypto-Party, wo man halt seine Keys austauscht, gibt es halt diese Key-Server. Das ist eigentlich auch so ein Konzept, dass du einfach so einen öffentlichen Webserver hast, auf den jeder Zugriff hat, wo du dann Public Key hostest mit deinem Namen und deiner E-Mail-Adresse, halt ein paar Identifikationsmerkmalen, ist komplett einfach zu fälschen. Also jeder kann halt für jeden irgendein Public Key anlegen, das ist halt erstmal kein Problem. Aber du hast dann halt irgendwie dieses Web of Trust, dass halt du dann halt Leute hast, die dann halt mit ihrem Key wiederum deinen Key signen können. Dass sie sagen, genau. So, okay, ich habe schon mal mit Michael Seemann über diesen Public Key kommuniziert und bin mir sehr sicher, dass das ist, und ich signe diesen Key jetzt. Und das ist dann auch so ein kryptografisches Verfahren, was dann irgendwie halt mit dem Public Key des anderen wird dann mein Public Key nochmal gesigned, und dann hast du halt dann irgendwann halt irgendwie, das ist so ein bisschen wie Follower, ja, also du hast dann halt so, genau. So viele Leute, die dann deinen Key gesigned hat, und dementsprechend sind die dann auch sozusagen trustworthy oder nicht, ja, und wenn du halt dann irgendwie als jemand, der dann nachguckt, irgendwie auf dem Public Key Server nach Michael Seemann, dann siehst du dann halt irgendwie, ja, das ist dieser Michael Seemann, da steht sein Public Key und der wurde von 11 Leuten gesigned und einen davon kenne ich vielleicht schon. Und das ist dann für dich dann so ein Vertrauensbeweis. Und so ein bisschen habe ich das Tracking auch so verstanden.
Genau, das habe ich auch so verstanden. Und darum ist halt für mich so die Frage, kann ich denn auch, also jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt heute einen Haufen Keys verteilt, von denen wahrscheinlich ist das jetzt okay, dass ich die einfach nur so tracke, so nach dem Motto, ich guck mal, ob sich deren Public Key nochmal ändert? Oder sollte ich da lieber sagen, nein, ich weiß nicht, wer die in Real Life sind, obwohl in Real Life scheint das ja eh nicht so viel miteinander zu tun zu haben. Ich sollte die lieber gar nicht tracken, weil das würde ein Vertrauen herstellen, eventuell für einen Bösewicht, den ich noch gar nicht kenne, und dadurch würde jemand anders Millionen verlieren oder seine Großmutter umgebracht werden oder wie auch immer.
Also,
das habe ich noch nicht verstanden.
Wir sollten alle ein bisschen besser auf unsere Großmütter achten.
Ja, meine sind alle tot. Nee.
Meine auch. Naja, aber anderer Leute
Großmütter. Das war offensichtlich uns nicht so gut angestellt auf Großmütter.
Das lag alles nur an welchen Key-Signing-Verfahren, die nicht richtig funktioniert haben.
Ja, ich weiß. Ich erinnere mich noch gut.
Dann habe ich irgendwie bin ich auf einen Artikel gestoßen, der sich sehr kritisch mit Keybase auseinandergesetzt hat. Und Tante ist übrigens auch ein großer Kritiker von Keybase. Ja. Und ich fand das ehrlich gesagt ein bisschen albern, also was da das Teil. Also es gab ein paar berechtigte Sachen. Keybase versucht halt ein bisschen mehr zu sein als nur ein Key-Server, sondern sie wollen halt auch so ein kryptografisches ein kryptografischer Client sein auf also der Webseite. Also
sie bieten dir erstmal an, deinen Private Key hochzuladen.
Genau, und dafür müsstest du dann halt deinen Private Key hochladen, dass du halt auf der Webseite direkt Dinge verschlüsseln kannst und entschlüsseln kannst. Also du sollst halt, also auf der Webseite selbst solltest du sozusagen komplette Handlungsmöglichkeiten der Kryptografie halt machen, und dafür musst du natürlich dann auch irgendwie dein Private Key hochladen, was natürlich erst einmal eine ziemliche, das ist eigentlich nicht so geil, ja, also du willst eigentlich dein
Private Key. Man sollte seinen Private Key nicht aus der Hand geben.
Man sollte seinen Private
Key. Also ich habe es nicht gemacht, ich habe den da nicht auf die Webseite.
Genau, man muss es auch nicht tun, es gibt dann halt ein
Programm. Dann muss man es über die Kommandozeile bedienen.
Genau, du kannst halt ein Programm irgendwie über Node.js, kannst du dann halt irgendwie auf deiner Kommandozeile machen. Es sollen natürlich auch andere Programme folgen, die halt nicht auf Kommandozeile, sondern irgendwie dann halt mit Graphic User Interface funktionieren. Aber das ist jetzt halt momentan noch Alpha, deswegen hast du alles Kommandozeile, und dann braucht man auch nicht irgendwie irgendwelchen Private Key hochladen. Und das ist natürlich kryptografisch wahrscheinlich erst einmal irgendwie so ein Fauxpas, dass man sagt, irgendwie hier Private Key hochladen.
Naja,
jedenfalls sagen viele Leute, das ist ganz schlimm. Ich finde ehrlich gesagt, aber es gibt halt Leute, weißt du, so die es gibt, glaube ich, 80% oder 70% der Leute benutzen kein E-Mail-Client, sondern benutzen ihre E-Mails im Web, ja.
Genau.
Und wenn du denen eine Verschlüsselung andrehen willst, dann musst du denen irgendwie eine Verschlüsselung im Web anbieten, so. Und ja.
Also das Problem ist halt, aus kryptografischer Sicht gibt es keine Fauxpas. Da gibt es Dinge, die man nicht machen darf und Dinge, die gerade noch so erträglich sind. Und also es gibt nichts, was Gutes. Entweder ist es gerade noch so erträglich oder es ist halt schlimm. Und alles, was deine Sicherheit irgendwie kompromittiert, ist halt automatisch sozusagen, geh davon aus, dass du nie eine hattest. Dann kannst du es auch von vorne. Das ist halt immer so gerne von Kryptografen das Argument, dann kannst du es auch von vornherein sein lassen. Mhm. Also wenn du dein Passwort nicht mindestens 200 Zeichen hast, dann kannst du es auch von vornherein sein lassen. Wenn du deinen Schlüssel irgendwo anders auf deinem eigenen Computer aufbewahrst, dann kannst du es auch von vornherein sein lassen. Und das ist halt sehr, sehr weit verbreitet. Das stimmt. Und damit haben sie auch recht. Also wenn du deinen Private Key jemand anders in die Hand drückst, dann kannst du es auch von vornherein sein lassen. Das würde hier auch hier Linus Neumann zum Beispiel würde das sofort sagen. Dann brauchst du es gar nicht erst.
Aber ich frage mich halt für Leute, die halt nicht irgendwie mit Kommandozeile umgehen können, die halt nicht irgendwie, die auch eh alles im Web machen, ob nicht die eine bessere Verschlüsselung oder eine bessere Sicherheit haben, wenn sie über Keybase.io ihren Private Key dort hochladen und dort dann ihre Verschlüsselung machen, als wenn sie es gar nicht
machen. Als wenn sie es gar nicht machen. Das ist eine total berechtigte Frage. Die nächste Stufe der Frage, die ich ja finde, die man stellen sollte, ja, wenn die Leute so viel über einen Browser machen, sollte man dann nicht Browser so entwickeln, dass man auch über den Browser sicher verschlüsseln kann? Also man könnte es ja so machen, dass nur der Browser den Private Key hat und die gesamte Kommunikation der Webseite, die dann wieder nur auf eine API, die im Browser steckt, zugreifen kann, mit der man dann wieder sicher verschlüsseln kann oder dergleichen mehr. Also dass so ein Browser keine vernünftigen Verschlüsselungsmechanismen bietet, ist ja auch irgendwie tatsächlich sehr, sehr, sehr tragisch. Und ich finde, dass Keybase, dass sie einen interessanten Ansatz haben auf jeden Fall. Also dieses bisher bei Verschlüsselung ja immer so sehr stark, man muss sich persönlich treffen.
Mhm.
Das haben sie halt ausgegeben, indem sie sagen, persönlich habe ich diese Leute eh noch nie getroffen, insofern spielt es eh keine Rolle, dann kann ich sie auch direkt einfach ihren Key, den ich sowieso traue.
Also ich finde wirklich dieses Trust-Problem, gehen sie auf die genau richtige Weise.
Das ist ein total toller Ansatz. Ich finde diese Chain of Trust finde ich super. Ich finde den Ansatz, Leuten, hey, ihr könnt mich mit der Kommandozeile umgehen oder mit, ihr wollt euch keine Programme runterladen, also macht das über einen Webbrowser, finde ich prinzipiell auch den richtigen Ansatz. Also ich sehe, warum die Kritiker da meckern, ohne Frage. Ich sehe diesen Grund genauso. Aber es ist halt auch, muss man auch sagen, Keybase.io ist nicht fertig. Die sind irgendwie in der Version 0.2 oder sowas. Sie bezeichnen sich als Pre-Alpha, also noch weit davon entfernt, überhaupt Beta zu werden oder also eben noch nicht mal Alpha. Und dafür haben sie schon ein paar erstaunlich spannende Ideen. Hm. Und Alpha heißt jetzt, finde ich, nicht, dass man, also gerade Alpha heißt eben nicht, dass man, oh ja, wir brauchen nur noch die und die Features und dann sind wir eigentlich fertig, sondern Alpha heißt auch durchaus, dass man sagen kann, auch eigentlich war das Ganze von vornherein eine ziemlich dumme Idee.
Ja.
Und ich glaube, die Option halten sie sich durchaus offen.
Und allein schon deswegen würde ich, glaube ich, in so eine Pre-Alpha würde ich keinen Private Key hochladen.
Das wäre tatsächlich...
Also ich finde, es ist vielleicht tatsächlich ein bisschen strategisch nicht so klug gewesen, diese Private Key-Geschichte jetzt irgendwie auszurollen. Das hätte man auch einfach lassen können, ehrlich gesagt. Weil sind das sowieso nur Nerds, die sich das mal ausprobieren und bei denen und die brauchen dann eh keine Upload-Funktion.
Aber ich fand auch die Kritik daran, die Verhaltung, also diesen Artikel, den du da auch zitiert hast, Verteidigungshaltung da drinne war ja auch, ja, die Kommandozeile ist ja auch so einfach geworden, stimmt, wir sollten unsere Kommandozeilentools ein bisschen vereinfachen. Und das finde ich ist tatsächlich sowas, wo, nee, das ist nicht, worum es Keybase.io geht. Es geht nicht darum, dass die finden, dass die Kommandozeilentools zu kompliziert wäre, sondern die finden, dass Krypto zu kompliziert kompliziert ist. Und diese Public Dictionaries hier, wo man sich irgendwie die Adressen von Leuten runterladen kann, die sind genauso anfällig für Keybase.io. Das ist eigentlich, ist dadurch, dass bei Keybase.io das wenigstens noch auf mehrere Instanzen verteilt wird, nämlich ich kann meine Identität in dem Fall jetzt, ich habe über die Keybase.io Webseite, ich mache das, werde das morgen noch machen, über meine Webseite und über meinen Twitter-Account und meinen GitHub-Account müssen schon sehr, sehr viele Dinge gleichzeitig kompromittiert sein.
Das ist genau der Punkt. Also ich finde das echt ziemlich trustworthy, also viel besser als jeder Key-Server das machen könnte.
Und man muss halt noch alle Keys von allen meinen Freunden mitmanipulieren. Also das ist ja sozusagen in dem Moment, in dem du in deinem Keybase.io-Client auf deinem Rechner das hast, würde der ja hoffentlich, wie gesagt, wäre tatsächlich mal ein spannender Test, Alarm schlagen, wenn es fehlschlägt, wenn sich der Key plötzlich ändert und es wird sich hoffentlich schnell genug rumsprechen, das, müsste man mal gucken, was dann eigentlich passiert.
Vielleicht gibt es so eine E-Mail an alle.
Vielleicht passiert auch gar nichts, also kann auch, ich weiß es tatsächlich nicht, müsste man wirklich mal überprüfen. Aber diese potenzielle Möglichkeit, die sozialen Netzwerke, die wir haben, auch noch für als Chain of Trust zu nutzen, finde ich eine schöne Idee.
Das sind die Identitäten, mit denen wir heutzutage leben. Das sind die Identitäten. Warum nicht die auch nutzen, um genau dieses Trust-Problem zu lösen? Das halte ich vom Ansatz her genau richtig.
Ja.
Und also ich finde das irgendwie eine gute Sache und habe jetzt aber auch keine Invites mehr.
Genau, ich habe heute auch alle verschenkt. Müssen wir jetzt bloß noch Tools finden, mit denen man auch diese Verschlüsselung überhaupt nutzen kann.
Genau, ich hab ja so den ersten Use Case war dann ja irgendwie mit Light Medium über Twitter zu kommunizieren, zum Mittag verabreden, indem ich einfach ein Paste bin mit einer Keybase.io PGP-verschlüsselten Nachrichten an Light Medium gesendet habe. Und das ist ja das Geile auch an so Kommandozeile. Es gibt tatsächlich, das habe ich mir jetzt auch installiert, für Kommandozeilen-Tools für Pastebin, ne?
Yeah.
Wo dann einfach tatsächlich sozusagen in einem Kommando dann sagen kannst, encrypte mir folgende Message mit Keybase und schmeiß die in Pastebin herein und kopier mir das in die Zwischenablage. Ne?
Michi entdeckt den Nerd in sich. Ja, auf jeden Fall. Aber
und dann könnte man noch irgendwie das dann gleich mit Twitter, per Twitter-API dann am besten dann irgendwie raushauen.
Aber das würde auch zum Beispiel, das könnte auch, wenn Keybase eine API, und ich nehme mal an, daran arbeiten sie, eine API bieten würde, dann könnte man auch sowas machen, okay, ich guck mal, wer sind meine Twitter-Follower, dann sehe ich halt, okay, du bist, ich followe dir oder ich kenne deinen Twitter-Namen und dann kann ich an deinen Twitter-Namen direkt mit einer entsprechenden App, die das, könnte ich eine verschlüsselte Nachricht direkt schicken.
Ja.
Und du könntest, und man bräuchte halt nicht, wie bei Threema, so dieses ganze Authentitätsgehackele vorher.
Genau.
Was ich bei Threema schon gut gelöst
habe. Und ich glaube, dafür wird es dann auch gut sein, wenn es dann halt eine geile API gibt und wenn es dann halt irgendwie coole Tools gibt, die dann halt irgendwie da lässt sich echt viel, das
da
ist denkbar.
Da lässt sich sehr, sehr viel drüber machen. Also das könnte wirklich eine tolle Sache werden. Ich bin da sehr begeistert von. Ja. Und das ist nur ein Rumpf einer Infrastruktur, die hoffentlich entstehen wird und die dann auch im Zweifelsfall, ist das dann sozusagen die erste Implementierung eines Identity Providers und wenn Keybase.io das nicht hundertprozentig richtig macht, dann kann sich danach, das ist so ein bisschen wie Bitcoin. Bitcoin wird, ich glaube nicht, dass Bitcoin ein Erfolg wird, aber ich glaube, dass die Idee, die es gebracht hat, diese Kryptowährung, dass die durchaus ihren Charme hat.
Ist ja klar, wer der Nachfolger wird, der jetzt wirklich schon, der das wirklich aufräumen wird. Das
ja, Facebook.
Nee.
Ach so.
Dogecoin.
Dogecoin. Ach so, nee, Facebook.
Dogecoin. Nee, Dogecoin ist dann sozusagen, also so Bitcoin war das Proof of Concept. Und Dogecoin wird das jetzt alles.
Die haben ein NASCAR-Auto gekauft oder sowas, die Werbefläche.
Für 100.000 Dogecoin oder so.
Das finde ich ja total geil. Also, Dogecoin oder Dogecoin? Das ist ja immer so die.
Ich Doge, glaube ich, Doge.
Da gibt's ja, kann man ja leider nicht sprechen, den Witz, aber er ist ja so Doge, genau wie ein GIF.
Okay.
Weil GIF ist doch die andere Diskussion, ob es GIF oder GIF heißt. Na gut, ja.
Ich glaube, wir sind durch mit unseren Themen.
Ja, oder? Wenn wir schon bei Bitcoin ankommen, dann sind wir mit dem Thema wirklich am Ende.
Genau. Obwohl, hast du schon die aktuelle Freakonomics-Folge über Bitcoin gehört?
Ja, fast fertig. Ich habe das erste Mal seit langer Zeit wieder einen Podcast gehört. Ich habe ewig keine Podcasts mehr gehört. Mhm. Und ich fand den also auf der einen Seite natürlich so ein totaler Grundlagen-Podcast, wo nochmal so die ganz Basic-Sachen erklärt worden. Auf der anderen Seite fand ich es aber auch ganz spannend.
Wo ich es gerade sage, hat mir Chris von Chris Sion wieder 3 neue Invitations geschenkt. Also jetzt hier live. Wer möchte gerne einen Keybase-Invite haben? Bitte im Chat die E-Mail-Adresse posten.
Ich hab noch keinen neuen Invite.
Ich habe mittlerweile, das ist jetzt so, ich habe schon 5 vergeben. Sogar. Zim, zim, zim. Hallo Leute, wer jetzt gerade Glück haben möchte, 3 neue Keybase-Invites habe ich jetzt.
Jetzt schnell, auf Twitter. Leit mir irgendwann gerade, was dann aus WMR wird, wenn ich jetzt zu Facebook gehe. Dann müssen wir uns was ausdenken. Ich bin ja, ich überlege noch, was ich damit mache. Also ich werde wahrscheinlich das Mischpult dann irgendwie hier lassen. Und das ist ja nicht, WMR ist ja nicht der einzige Podcast, für den ich mir das überlegen muss.
Dann müssen wir halt irgendwie eine Skype-Schalte machen, wa?
Genau.
Ich war ja auch 3 Monate in New York und wir haben trotzdem auch mindestens 3 Podcasts, mehr glaube ich.
Ne? Ja, das ging eigentlich relativ gut, glaube ich.
Ja, ging doch ganz okay.
Und es gibt ja so von iRig, gibt es ja diese hübschen kleinen Adapter, mit denen man ein Gerät einschließen kann. Und dann muss ich dann halt irgendwann immer so sonnabends morgens oder sowas irgendwie Podcast machen, während du hier Bier trinkst. Dann muss ich halt mein Wochenende für draufgeben, indem ich dann morgens um 10 schon besaufe. Kriegen wir schon. Also das sind tatsächlich plötzlich so ein Haufen Probleme, die plötzlich auftreten, aber ich glaube, das sind alles lösbare Probleme.
So. Einen Invite habe ich jetzt rausgeschickt.
Okay.
Über einen der. Und ansonsten, ihr habt noch 2 Freischüsse jetzt übrig und wir beenden jetzt den Podcast.
Beenden wir jetzt den Podcast, okay. Dann bis zum nächsten Mal. Also bis Facebook ist noch eine Menge Zeit. Insofern, das wird
alles. Bis dann haben wir eine Lösung gefunden.
Bis dann haben wir eine Lösung gefunden.
Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich ist dann auch Beam schon erfunden.
Genau, bis dahin. Oder 3. Weltkrieg. Also eins von beiden ist garantiert.
Genau. Insofern, hoffentlich macht das Internet dann noch.
Tschüss. Mal gucken. Ciao.